Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird kaum Fußball gespielt.
Mit Marco und Jonas.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga, soll der Cornflakes zählen gehen?
Ich mach die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss.
Ein Wort noch, nächste Woche Derby, was muss unter der Woche passieren?
Nichts, Derby-Sieg. Arschlecke.
Und damit herzlich willkommen zurück zu 2 für 3, dem dritte Liga-Podcast. Und wer dachte, wir sind heute wieder in altbewährter Besetzung, den muss ich leider enttäuschen. Aber die Enttäuschung, die währt nicht lange, denn ein alter Bekannter ist wieder dabei. Hallo Philipp.
Ja, hallo, freut mich wieder dabei zu sein.
Auch im neuen Jahr bleibst du uns treu und bist quasi unsere erste Ausweichoption. Eigentlich müssen wir nochmal eine Folge zu dritt machen oder so, aber Philipp beschäftigt sich ja nicht nur mit dem RWE, sondern auch generell mit der dritten Liga, hat auch seinen YouTube-Channel, auch der ist nochmal verlinkt. Die Videos gucke ich auch fast immer. Sehr informativ. Ich glaube, du hast dann auch immer Transfermarkt quasi durchgearbeitet.
Ja, kann man so sagen. Also ich mache mir da tatsächlich gar kein Skript oder ähnliches. Ich lege einfach los. Und inzwischen ist das auch so, dass ich das, also ich habe das auch zum Teil dazu gemacht, um ein bisschen wieder Sprachtraining sozusagen zu haben, weil wenn man eine längere Zeit nicht so gewohnt ist, ich sag jetzt mal Vorträge zu halten, dann merkt man, wie man doch ganz schön einrostet, wie man dann sich ständig verhaspelt und so weiter. Und alleine dafür hat sich es auf jeden Fall schon gelohnt und macht auf jeden Fall richtig Spaß, sich da immer mit verschiedenen Themen zu beschäftigen.
Ja. Und inzwischen wächst ja deine Zuschauerschaft auch echt schon richtig gut. Finde ich richtig gut, weil das ist für mich richtig Qualitätscontent in der dritten Liga, den man, es gibt nicht generell nicht viel Content, die so allumfassend ist. Und deswegen finde ich das ziemlich gut. Und auch wir wollten heute wieder über den Spieltag reden, aber es wird ein kurzer Spieltag, denn wir reden nur über 9 Spiele, denn es ist ja das Saarbrücken-Spiel gegen Unterhaching ausgefallen, aber das war ja schon klar. Darüber kann ich aber nochmal eine kleine, ich will nicht sagen Anekdote, aber eine kleine Rückmeldung nochmal geben, denn wir haben eine Antwort bekommen, als wir ja letztes Mal gesagt haben, dass es natürlich für den FCS nicht sonderlich, dass es ein bisschen peinlich ist, wie es gelaufen ist. Dazu hat Marvin, FCS-Fan, uns geschrieben, dass es so war, dass der FCS eigentlich das Spiel absagen wollte, aber der DFB wohl bis zur letzten Sekunde daran festgehalten hat, dieses Spiel stattfinden zu lassen. Und dann, hat dann doch kurz vorm Spiel einen Rückzieher gemacht. Kann ich mir auch gut vorstellen, gerade wenn der DFB da einen engen Zeitplan hat. Aber dennoch ist es da die Situation mit dem Rasen. Und ja, dass die Stadt daran natürlich auch ein bisschen schuld ist, weil die Stadt Eigner des Rasens ist und nicht der Verein. Jetzt hat man aber einen neuen Rasen bekommen. Oder man bekommt jetzt kurzfristig einen neuen Rasen. Das habe ich vorhin noch gelesen. Hast du das auch gelesen?
Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen. Aber bei uns ist ja das Thema Rasen und Drainage auch immer eins gewesen. Und also bei uns an der Hafenstraße. Und wir sind da halt auch nicht Besitzer des Stadions und müssen dann immer bei uns mit der Stadiongesellschaft, der GVE, schauen, wie man das dann genau macht. Und das kostet ja so um die 150.000, glaube ich, grob, den Rollrasen zu verlegen. Und ja, das ist dann natürlich immer für Drittligisten oder damals auch bei uns ja jahrelang Viertligisten immer eine große Summe. Von daher ist das immer relativ schwierig, wenn dann im Winter der Rasen dann die Qualität rapide abnimmt.
Genau, Liga 3 Online hat da berichtet, die Arbeiten am Rasen beginnen tatsächlich heute oder für euch dann gestern, also am Dienstagnachmittag, obwohl der erst im Sommer nochmal erneuert werden sollte, weil sie jetzt gemerkt haben, dass es doch dringend ist und kosten wohl um die 200.000 Euro. Dann können wir nur hoffen, dass es dann endgültig funktioniert, dass es dann endgültig mal, dass das Wasser da besser abläuft. Das kann ja so einfach nicht gut. So kann es nicht weitergehen.
Genau, man merkt ja vor allem auch, dass das den Saarbrückern in den Heimspielen überhaupt nicht gut tut, dass man da immer wieder vor allem über Flanken dann irgendwie versucht, zu Torchancen zu kommen, weil man dann eben ja, viele Meter überbrückt mit eben Flanken. Aber mit Kurzpassspiel ist es dann teilweise relativ schwer auf diesem Rasen. Das hat man ja auch damals schon zum Beispiel in dem Heimspiel gegen Duisburg gesehen, diesem 0:0.
Genau, und es ist natürlich auch, wenn du auch, es ist ein Verein, der auch langfristig hoch will, das ist natürlich auch nichts Professionelles für die zweite Liga, wenn du quasi Angst haben musst, jedes zweite Spiel abzusagen, wenn es mal doll geregnet hat. Dann, der FCS soll wohl auf einem finanziellen Schaden von 80 bis 100.000 Euro sitzen bleiben. Wollte eine Mietminderung ins Spiel bringen, aber hat wohl nicht funktioniert. Ja, das habe ich jetzt beim Überfliegen des Artikels gelesen. Lest euch den gerne selber durch von Liga 3 Online. Kam heute relativ kurzfristig, deswegen habe ich den nochmal mit reingenommen. Wollen wir mit dem Spieltag starten?
Ja, lass uns doch mal bei dem torreichen Spieltag, den es da gab, lass uns doch mal
Ja,
lieber schnell
absolut.
anfangen.
Mit dem Freitagsspiel. Köln gegen BVB 2. Hast du auch das Gefühl, dass Dortmund eigentlich immer nur noch Freitag spielt?
Boah, das ist eine gute Frage, aber da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen länger drüber nachdenken, weil ich glaube, ich diese Freitagsspiele gar nicht so häufig sehe, weil um
Ich nehme mich
18:30 Uhr.
schon.
Weil um 18:30 Uhr sind ja mal die Zweitligaspiele und häufig ist da was ganz schön Gutes dabei, dass ich da lieber einschalte. Dann gucke ich dann höchstens so noch eine Viertelstunde von der ersten Halbzeit meistens noch, ja, schalte ich dann schnell auf dritte Liga um. Aber auf jeden Fall spielen sie häufiger abends, ja, unter anderem ja auch heute am Dienstag wieder gegen Preußen Münster.
Ja. Genau, und das Spiel, ich werde es mal ganz kurz zusammenfassen. Es ging los mit Agil nach schlechter Befreiung voll, der dann mit dem Heber zum 1 zu 0 einschieben kann. Dann Hetwer, der an voll scheitert, nach einer schlechten Abwehrarbeit. Eberwein köpft dann nach einer Flanke Hetwer zum 2 zu 0. Nach einer Flanke auf Becker, die geht aber dann knapp, der geht dann aber knapp vorbei, der Ball. Masala auf Najar, der kann den Anschlusstreffer machen zum 1 zu 2. Schulz nach einer Ecke an den Außenpfosten. Dann Pohlmann mit einem guten Move, der sich einmal ja, den Kölner stehen lässt und das 1 zu 3, das 3 zu 1 erzielt aus Dortmunder Sicht. Dann eine rote Karte für die Notbremse Hetwer. Würdest du sagen, das war eine rote Karte oder eher nicht?
Nee, für mich auf gar keinen Fall. Also ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum da die rote Karte überhaupt zur Debatte stand, weil die beiden Dortmunder nehmen ihn ja in die Zange und selbst wenn es dann faul ist, so war es ja kein brutales Foul, von daher kann es eigentlich gar keine rote Karte sein. Also habe ich nicht wirklich verstanden.
Ja, die Frage ist halt, ob er da noch am Ball kommt, ne? Also er reißt ihn ja schon so ein bisschen um und dann ist es am Ende eine Notbremse, aber ich glaube auch, dass er da den Ball trifft und dann ist es eigentlich keine rote Karte.
Ja, hat sich ja auch ganz schön aufgeregt an Julian Hetwer.
Ja. Und ja, Becker nochmal am Tor vorbei. Und Korunkiewicz dann erneut an den Pfosten. Köln nutzt ihre Chancen nicht und verlieren in Dortmund. Und ja, Dortmund steht dann inzwischen richtig, richtig gut da. Auf Platz 6. Und spielen jetzt das Nachholspiel heute Abend um 19 Uhr gegen Münster. Und wenn sie das gewinnen, dann sind sie mal eben Vierter.
Ja, Dortmund, die haben auf jeden Fall die nötige individuelle Qualität mit Hetwer und Pohlmann, wodurch die einfach offensiv immer gefährlich sind. Im Tor haben sie Lotka, einen der besten Keeper der Liga. Und das sind mal eben drei Spieler, die dir natürlich dann ja alleine schon diese nötige Qualität geben, um gar nicht unten mit drin dabei zu sein. Und genau das sieht man auch beim BVB regelmäßig. Es ist jetzt nicht so, dass die spielerisch unfassbar gut spielen oder ähnliches, aber die sind halt alleine übers Umschaltspiel immer gefährlich. Und ja, im Prinzip hat man dem Spiel wunderbar den Unterschied zwischen Viktoria und Dortmund in dieser Saison gesehen. Die einen haben immer diese Qualität und die anderen vergeben regelmäßig die Chancen und kassieren einfache Gegentore und ja, dementsprechend auch ein Ergebnis, was relativ typisch ist für beide.
Ja, also auch, dass Viktoria Köln einfach Gegentore kassiert, ist ja nicht mal typisch für diese Saison. Das ist ja wirklich typisch für letzten Saisons. Also, dass damit hat Viktoria Köln gefühlt ewig zu kämpfen. Und nach dem Riesensaisonstart, ja, schlendert man so ganz langsam Richtung Tabellenkeller. Hat zwar noch ein Nachholspiel. Ich habe gerade gegen Haching, ne? Nee, gegen Haching?
Nee, gegen Haching hatten sie letztes Jahr gewonnen.
Ja, stimmt.
Zu Hause.
Saarbrücken, ne? Ja, klar, gegen Saarbrücken. Im Zweifel gegen Saarbrücken.
Boah, das kann sein. Ich habe das jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Gegen wen da?
Nee, ich sehe gerade die, wer noch Nachholspiele hat und sehe hier Dortmund, Haching, Münster. Münster und Dortmund kürzen sich raus. Haching und Saarbrücken kürzen sich raus, aber Saarbrücken hat noch zwei. Und damit bleiben dann noch Köln
und Saarbrücken. Und, ach ja, stimmt doch. Das war Viktoria gegen Saarbrücken und da war Schnee auf dem Rasen bei Viktoria. Genau. Das war das, ja. Deswegen konnte das Spiel dort nicht stattfinden.
Ja. Ja, das muss man natürlich auch erstmal gewinnen. Okay, Saarbrücken hat natürlich gleich viele Punkte. Ich glaube, man ist da aber, also das ist die ungefährliche Tabellenregion, Saarbrücken 60, Köln, die sind alle ja zu stark individuell bzw. kollektiv, als dass sie da in den Abstieg rutschen können, zumindest Stand jetzt meiner Meinung nach.
Ja, absolut. Also denen fehlen auch nur noch jeweils knapp 9 Punkte. Mit 41 sollte man diesem Jahr schon drin bleiben eigentlich. Und von daher ist da nicht von auszugehen, dass Viktoria oder sonst wer da in dem Dunstkreis noch ist mit Saarbrücken, München oder auch Preußen-Münster. Also die sollten alle da nicht mehr irgendwie großartig was mit zu tun haben. Denen reichen womöglich schon 2 Siege und ein paar Unentschieden zum Klassenerhalt.
Ja. Wollen wir dann schon in den Samstag gehen?
Ja, da wäre ich doch für. Ansonsten hat das Spiel auch, glaube ich, nicht mehr ganz so viel Aussagekraft für den Rest der Saison, weil Dortmund kann ja nicht aufsteigen. Deswegen.
Ja. Genau. Dann darfst du dein Spiel aussuchen. Worum soll es gehen?
Ich würde sagen, das ist eine ganze Menge bei den ganzen Samstagsspielen passiert. Deswegen würde ich sagen, raken wir doch ganz schnell das ab, bei dem nicht ganz so viel passiert ist. Deswegen Münster gegen Sandhausen.
Das würde ich begrüßen. Willst du kurz zusammenfassen, was passiert ist? Oder soll ich das machen?
Ja, also wir haben einmal einen Distanzschuss von Preissinger gehabt. Ansonsten ist relativ schnell dann das 1-0, oder was heißt relativ schnell, das 1-0 in 35, glaube ich, durch Pink gefallen. Der hat ja jetzt nicht erst sein erstes Saisontor für Sandhausen gemacht. Der ist eigentlich ganz gut eingeschlagen, wie ich finde. War so ein bisschen so der Gegenpart zu Terence Boyd, der auch im Gespräch war bei Sandhausen. Dann haben wir noch eine Chance von Ben Baller gehabt nach Freistoß, aber ist vorbeigegangen. Und dann gab es so eine Initialzündung, habe ich auch irgendwo gelesen, dass da ab dem Zeitpunkt Münster dann besser im Spiel war, als Marc Lorenz einen gefährlichen Freistoß aus der Distanz hatte. Und dann ist auch in der 66. der Ausgleich gefallen durch Grodowski. Und danach gab es noch ein paar Chancen, hüben wie drüben, könnte man sagen. Einmal El Zayn vom Strafraumrand, den dann Schulze Niehus gehalten hat. Und Buschama hat sich da einmal im Dribbling sehr gut durchgesetzt von der rechten Seite. Gegen Weig war es, glaube ich, und hat dann abgeschlossen, aber Rehn dann noch gehalten. Und dann gab es tatsächlich noch ein Tor von Sandhausen, das dann aber nicht gezählt hat, weil Otto den Schuss von Ben Baller an die Hand bekommt und er von dort eben dann ins Tor abgefälscht wurde. Also insgesamt ein 1-1 zwischen den beiden. Und von dem, was ich gelesen habe, war man in Münster überhaupt nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit. Das war wohl somit das Schlechteste, was man so in den letzten Heimspielen so gezeigt hat. Da war man nicht so richtig auf dem Platz. Allerdings hatte Sandhausen auch nicht so die vielen Chancen, um dann vielleicht noch höher zu führen. Und dann hat Sandhausen Münster vielleicht auch so ein bisschen wieder zurück ins Spiel geholt. Und generell Münster ja immer wieder dafür gut, auch Rückstände aufzuholen.
Ja.
Das haben sie dann auch unter anderem mit dem tollen Linksschuss dann von Godowski ins lange Eck dann auch wieder gezeigt. Und ich denke, für Münster absolut okay, in so einem eher schlechteren Spiel dann auch gegen einen Aufstiegskandidaten einen Punkt zu Hause zu holen.
Ich glaube auch, das ist so ein Spiel, das wird man so ein paar Wochen einfach abhaken. Das hat stattgefunden und wird man, glaube ich, nicht noch einen großen Fokus drauf legen. Generell ist man in Münster, glaube ich, wird man da auch die Saison, ich will nicht sagen abhaken im Sinne von, wir haben es geschafft, aber da kann man auch mal, also man ist jetzt in der Position, so ein Spiel einfließen zu lassen. Und das war ja, wie gesagt, man hat ja nicht mal verloren. Wenn man jetzt, schlechte Vorleistung gehabt hätte und was in der Duisburg-Situation wäre, da hätte man schon Sandhausen schlagen müssen. Und in der Situation ist man nicht und deswegen ist auch mal eine schlechte oder sehr schlechte erste Hälfte verzeihbar. Und wenn man auch noch so zurückkämpft, dann Sieht es doch gut aus. Ja, und Sandhausen muss natürlich dann auch den Anspruch haben, wenn man so eine erste Halbzeit spielt, das Ding dann auch zu ziehen. Gerade wenn man hoch will.
Ja, eigentlich schon. Aber ich glaube nicht, dass Sandhausen das schaffen wird, in diesem Jahr in die Top 3 zu kommen. Also dafür passt mir die Spielweise von Anfang an auch unter dem vorherigen Trainer Danny Galm nicht. Und unter Jens Keller ist es jetzt auch nicht so viel besser geworden. Man muss sich nur an die Heimniederlage gegen Lübeck oder das Heimunentschieden gegen Halle kurz vor Schluss erinnern. Und jetzt wieder unentschieden gespielt nach Führung. Also ja, so richtig überzeugend ist das alles nicht, was die spielen.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Dann lass uns das schnell abhaken. Ich glaube, mehr gibt es darüber nicht zu sagen. Und darf ich mir jetzt ein Spiel aussuchen?
Mach das doch gerne.
Ich will mal das eine noch überbehalten, das andere auch. Dann bleiben ja nur noch zwei für den normalen Samstagslot und sage als allererstes Ferl gegen Duisburg. Und da gab es eine Überraschung, beziehungsweise ein Tipppunkte für mich bei Kicktipp, denn ich habe tatsächlich den Duisburg-Sieg getippt. Ich glaube, ich habe ein 2-0 getippt, es war ein 3-1. Und ja, Moment. Kurz mal meine alles sortieren hier. Es fing an mit einem Kopfball von Lukoc nach einer Flanke von Wolfram und direkt da fällt das 1-0. Dann auf der anderen Seite Ginczek nach gegnerischer Vorlage läuft vorbei am Keeper und kann einschieben zum 1-1. Hat er gut gemacht. Dann Lukoc mit dem Kopf an die Latte, also mit dem Kopfball. Dann verpasst Ginczek erneut. Bitter dann an die Latte, also Duisburg mit dicken Chancen. Sessa dann mit dem Kopf mit dem Kopfball vorbei. Und Ginczek dann nach einer Flanke von Kölle mit dem 2-1 und später der eingewechselte Müller, der da mit dem 3-1 den Deckel drauf macht. Und MSV überrascht, aber holt trotzdem einen Pflichtsieg. Denn so verdient es war, so überraschend es vielleicht auch war ein bisschen, genauso, ja, verpflichtend war es, dass Duisburg dieses Spiel gewinnt, denn anders kommt man unten nicht raus und ja, Duisburg wird es noch schwer genug haben. 5 Punkte hinter dem rettenden Ufer, das klingt jetzt schon deutlich besser als davor. Das war doch eine Leistung, mit der man leben konnte, oder?
Ja, das war auf jeden Fall mal wieder ein Spiel, in dem man sich nicht nur eine oder zwei Torchancen erarbeitet hat. Das war ja so ein bisschen auch so das Problem häufig, dass es da kaum gefährliche Aktionen nach vorne gab. Das war jetzt in dem Spiel mal nicht so. Du hast es angesprochen, unter anderem diese Reingabe von rechts, die dann Ginczek da in der Mitte verpasst, weil ich glaube, da auch der Ball dann praktisch über seinen Fuß springt. Da kam er dann nicht ganz dran, also da hätte es auch dann klingeln können und ja, es war einfach wichtig, dass sie mal irgendwie ein Spiel gewinnen, auch wenn es jetzt bei dem Spiel natürlich auch ein paar glückliche Umstände gab, unter anderem dieses 1-1, bei dem Wolfram aus dem Mittelfeld heraus den Ball genau durch die Abwehr grätscht und dann Ginczek frei durch ist. Das war natürlich auch ein bisschen glücklich. Ich fand es auch persönlich von Unbehauen nicht sehr gut gemacht, im 1 gegen 1 gegen Ginczek, weil Ginczek legt sich kurz den Ball vorbei und ist komplett vorbei, also komplett an ihm vorbei, dass er den einfach nur noch einschieben muss. Also da habe ich auch schon andere Torhüter-Reaktionen im 1 gegen 1 gesehen. Kann man auch ein bisschen besser machen, wie ich finde. Aber
Spoiler für ein späteres Spiel, auch schon schlechtere.
Ja, da kommen wir später noch zu. ja, genau, aber also das kann er schon ein bisschen besser machen, finde ich, weil er ist ja eigentlich auch ein athletischer Torwart, der relativ schnell auf den Beinen ist. Also das hätte ich schon ein bisschen mehr von ihm in der Situation erwartet. Aber ja, dann gab es ein paar Situationen, die man überstehen musste. Unter anderem diese Flanke von, ja, wieder von halb links von Ferl, wie auch schon beim Gegentor. Bei der dann Sessa am zweiten Pfosten, hatte ich den Eindruck, so ein bisschen Angst vorm Pfosten hatte. Also der ist nicht so komplett reingesprungen in den Kopfball. Und dadurch ist er dann halt vorbeigegangen und dann hat man eben einfach eiskalt zugeschlagen mit der Flanke von Kölle aus dem vollen Lauf, die wirklich sehr, sehr stark war. Ginczek dann auch wirklich völlig blank. 2 Innenverteidiger von Ferl eigentlich ja sozusagen in der Nähe, aber dann nicht bei Ginczek. Also ja, komisches Abwehrverhalten irgendwo. Und dann war Ferl einfach irgendwie zu statisch im Ballbesitz, fand ich. Ich habe da so ein bisschen mal reingeschaltet, aber die ganzen Zocker, die sie da im Zentralmittelfeld haben, die standen sich gefühlt mehr auf den Füßen, als dass sie wirklich produktiv was ja, nach vorne gebracht haben. Und irgendwie hat da einfach ein Batista Meier gefehlt, der mal für irgendwas Besonderes dann gut ist, um dann vielleicht noch den Ausgleich zu schaffen.
Ja, also der fehlt extrem, das merkt man auf jeden Fall. Und ja, fällt jetzt tatsächlich, es wird eine Zeitrechnung vor und nach Batista Meier in Fair geben. Denn es sind zwei völlig verschiedene Leistungen, die man da zeigt. Aber natürlich verständlich. Also es war ja auch abzusehen, dass der SC Fair da erstmal als allererstes die Aufstiegsambitionen direkt begraben konnte und jetzt, ja gut, absteigen werden sie nicht, aber jetzt auf dem zweistelligen Tabellenplatz steht und möglicherweise am Ende auch stehen wird.
Genau, ja, und wenn wir dann noch ein Wort zu Duisburg verlieren wollen, also aus meiner Sicht, war das jetzt natürlich ganz wichtig, weil wenn man weiterhin jetzt 8 Punkte Rückstand gehabt hätte, ich glaube, dann wäre in Duisburg wirklich endgültig landunter gewesen, auch mit dem Trainer Schommers. Ich glaube, dann hätte man vielleicht sogar nochmal reagiert, aber trotzdem bin ich weiterhin der Meinung, das war jetzt auch nicht so viel besser vom MSV Duisburg als in den Wochen zuvor. Das war auch ein Spiel, das hätte theoretisch auch einfach 3-1 für Ferl ausgehen können, dann würden wir hier gar nicht über irgendwas Positives beim MSV sprechen. Da hat man einfach an dem Tag auch ein bisschen dieses Spielglück gehabt, was man vielleicht unter anderem gegen Halle nicht gehabt hat bei der 3-2-Niederlage. Dennoch glaube ich einfach nicht, dass die so viele Punkte holen, dass man am Ende sagen kann, in den letzten 14 Spielen haben sie irgendwie 8 Punkte mehr oder 9 Punkte mehr geholt als Halle oder Mannheim. Also ja, das traue ich ihnen irgendwie auf Dauer nicht zu und glaube auch nicht, dass sie in den nächsten Wochen dann so gut punkten, dass sie da nochmal wirklich richtig rankommen.
Ja, es wird auf jeden Fall schwer, aber die nächsten Gegner heißen Viktoria Köln und Münster und das sind beides, wie ich finde, Gegner, die man mit so einer Euphorie auf jeden Fall im Rücken schlagen kann. Mit einer guten Duisburger Leistung, was am Ende immer noch eine, ich sag mal, passable Leistung ist, kann man die beiden schlagen. Dann kommt Dortmund, auch die kann man so ein bisschen im, wenn man das als Derby sieht, aber naja, nicht wirklich, kann man da, die spielen übrigens natürlich abends, sehe ich gerade. also da kann man Punkte holen. Also die sind jetzt zu holen gegen Köln, gegen Münster und dann vielleicht gegen Dortmund.
Ja, man muss aber dazu sagen, dass gerade Preußen-Münster auswärts an einem Freitagabend, habe ich schon vorher mal geguckt, dann mit Grodowski ist wieder da und wie man gesehen hat, ist er auch wieder bereit. Also mit ihrem Konterspiel da über Badmast und Grodowski, da weiß ich nicht, ob Duisburg da so wirklich gut aussieht. Ähnlich ist es dann gegen Dortmund 2 mit Julian Hetwa. Da gibt es schon eine Menge Probleme, eine Menge Fähigkeiten, die auf die Duisburg-Abwehr zukommen. Und da weiß ich nicht, ob die da wirklich so gut aussehen. Ich denke jetzt schon, dass das Heimspiel jetzt gegen Viktoria dahingehend ein bisschen vorentscheidend ist, weil die Viktoria am ehesten von der Form her eine Mannschaft ist, die man jetzt schlagen kann, gerade zu Hause. Und wenn man das dann nicht schaffen sollte, dann kann man wirklich so langsam die Segel streichen. Da bin ich mal wirklich gespannt auf den nächsten Samstag.
Also ich kann tatsächlich aus Erfahrung sagen, Viktoria hat in der Saison immer Phasen, wo sie wirklich absolut miserabel spielen. Also wirklich, also es gab letzte Saison, so gegen Mitte, Ende der Saison, ich würde sagen zweites Drittel, da haben sie teilweise so miserabel gespielt. Also und jetzt deutet sich das schon wieder an, dass so eine Phase sich andeutet. Noch spielen sie es nicht, aber könnte wieder kommen. Also ich denke schon, Viktoria Köln ist eine Mannschaft, die jeder schlagen kann.
Auf jeden Fall.
Die aber auch jeden schlagen können. Also das ist so eine absolute Wundertütenmannschaft jedes Mal.
Ja, aber sie haben natürlich auch mit Marseiller diesen einen Unterschiedsspieler und mit David Philipp auch einen sehr guten Offensiven. Also da bin ich mal gespannt, wie der MSV das nächste Woche hinkriegen wird. Generell bin ich auch ein sehr großer Fan noch von Najar, der jetzt auch das Tor gemacht hat gegen Dortmund 2 für Viktoria. Da bin ich, den kenne ich noch sehr gut, weil der 21-22 in der Saison mit Fortuna Köln, da hatte der am Ende der Regionalliga Westsaison, glaube ich, 21 Vorlagen und irgendwie so 8-9 Tore. Und für mich ist das ein Spieler, der eigentlich so in den nächsten 1-2 Jahren, wenn er dann mal verletzungsfrei bleibt, was war ihm in den letzten 2 Jahren, auch letztes Jahr bei WN Wiesbaden ein großes Problem war. Aber wenn er das schaffen sollte, ich bin der Meinung, der muss eigentlich irgendwann diese Liga nahezu kaputt schießen. Also eigentlich ist das ein überragender Kicker. Und mal gucken, jetzt hat er ein Tor geschossen. Ich bin mal gespannt, ob er dann die nächsten Wochen, auch in der Abwesenheit ja von dem Bogicevic, der jetzt langfristig ausfällt, auch wenn es eine etwas andere Position ist, aber mal gucken, ob der da vielleicht so ein bisschen glänzen kann bei der Viktoria.
Ja, da bin ich auch gespannt. Wollen wir weitermachen?
Gerne. Dann.
Du darfst auch so.
Ja, dann würde ich sagen, komm, dann machen wir mit dem spektakulärsten und besten Spiel des Wochenendes weiter. Der Spitzenreiter wurde geschlagen. Rot-Weiß Essen gewinnt mit 1-3.
ich wusste es ganz genau. Ich hab's schon geöffnet. Also.
Ja.
Bist du berechenbar?
Ja, 3-1 gewonnen. Wie hat das Spiel angefangen? Zunächst eine gute Chance für Kota. Mit links hat er den knapp von der 16er Kante drüber gehauen. Das war wieder so eine typische Rot-Weiß-Situation. Einfach Ping-Pong, langer, hoher Kopfball, der dann bei Rios Alonso, der häufig bei solchen Situationen nicht gut steht und nicht wach ist, der Ball geht dann an ihm vorbei und Kota schießt dann knapp drüber. Dann gab es eine Situation mit Eisfeld, bei der er dann hinfällt, aber es war kein Schubsen oder ähnliches von Bräunig zu erkennen, deswegen auch keine Elfmeter. Dann hatte Kota eine Riesenchance, nachdem Harenbrock mit rechts einen Fehlpass vollkommen in seine Füße spielt. Also unerklärlich, was er da in dem Moment vorhatte, aber Kota geht dann zwar am Gegenspieler vorbei, zieht in die Mitte, schießt dann aber links neben den Pfosten. Und dann war es eine Standardsituation, die dann Eisfeld reingebracht hat. Wonitsch spielt sie auf den zweiten Pfosten und im Endeffekt ist es dann Elias Huth an seinem Geburtstag, der dann den Ball wunderschön reinschießt, nur ins falsche Tor. Das war irgendwie ganz komisch, das war so eine Situation, irgendwie hat man eine halbe Sekunde früher schon gesehen, das wird jetzt genau passieren, dass er den selbst reinhaut, also irgendwie ganz, ganz komisch in dem Moment. Und dann war Harenbrock einmal frei durch. Hat dann allerdings sich dafür entschieden, nicht in die Mitte zu ziehen, sondern ist lieber außen geblieben und hat dann ewig drauf gewartet, bis Wonisch sich freiläuft. Hat er nicht getan, hat trotzdem den Ball irgendwie in die Mitte gespielt und da war dann im Endeffekt keiner. Dann ist Salah einmal frei durch, weil Wiegel sich aus seiner Position gelöst hat, vorne drauf gegangen ist. Bark hat dann die ganze linke Seite. Marvin Obus versucht ihn noch zu stören, aber er geht an ihm vorbei und schießt den Ball dann an den Außenpfosten. Dann war Halbzeit und Regensburg kam wieder gut raus, hat dann eine gute Chance, ich glaube nach einer Standardsituation, bei der dann Huth von links aufs Tor schießt. Der Torwart Wienand, der an dem Tag wirklich richtig gut gehalten hat, hat den Ball dann, musste den passieren lassen eigentlich, aber Götze hat dann auf der Linie noch gerettet. Und dann ist es dann ein überragender Konter gewesen über Berlinski, der eingewechselt wurde, der dann auf Young durchsteckt, der weiter zu Harenbrock steht jetzt hier, aber nee, das war erstmal noch zu Obus. Obus ist dann, Obus ist dann rechts frei durch, beziehungsweise relativ frei durch, hat dann erstmal ein bisschen Zeit, spielt den Ball in die Mitte und Harenbrock hat dann selbst im Interview gesagt, er hat nicht damit gerechnet, dass der Ball durchkommt, sondern dachte, dass der Regensburger da noch ein bisschen drankommen würde. Hat dann Probleme bei der Ballannahme gehabt und hat ihn dann doch irgendwie noch reingewurschtelt mit der Picke. Da war sogar ganz kurz noch ein Regensburger dran. Aber hat ihm den Ball dann so ein bisschen mit aufgelegt, praktisch beim Torschuss. Und dann 7 Minuten später ist es dann Obus nach einem wunderbaren Konter über Harenbrock, der den Ball rüberspielt auf Kaiser. Und der macht dann eine Drehung und einen Pass dabei, genau in den Lauf von Obus. Das war herausragend in dem Moment. Und Obus ist dann ganz cool geblieben, hat ins lange Eck vollendet. Und dann war es dann kurz vor Schluss noch eine Standardsituation von Faber reingebracht. Der Kopfball erst noch an den Pfosten und dann, Ganaus hält noch seinen linken Fuß hin zum 1-3. Aber danach ist nicht mehr allzu viel passiert. Und man hat dann den Vorsprung noch über die Zeit gerettet. Und ich kann gar nicht ausdrücken, wie froh ich bin, dass sie endlich diese Auswärtsmisere beendet haben nach 4 Niederlagen in Folge auswärts und in dem schwachen Spiel bei 60 München, das ich auch so schon angekündigt hatte, weil ich genau wusste, was passieren würde. Umso schöner, dass wir dann ja so eiskalt einfach an dem Tag mal waren und einfach mal die Chancen genutzt haben und 3-1 im Endeffekt beim Tabellenführer gewonnen. Das war ein Spiel, das hätte auch locker nach 10 Minuten schon 1 bis 2-0 für den Jahn Regensburg stehen können. Dann läuft es wirklich ganz anders an dem Tag. Aber ja, man hat jetzt einfach mal das Spielglück und ähnlich wie beim MSV. Im Prinzip kann man die Spiele von Fürl gegen Duisburg und das jetzt wunderbar übereinander legen. Das hätte beides mal in die komplett andere Richtung gehen können. Aber an dem Tag waren es dann eben jeweils diese 1-3 Auswärtssiege.
Ja, also auch gerade dieses Eigentor ganz am Anfang durch Hut. Hat so ein bisschen den Weg geebnet, ne? Also, ja, geht hier der Jahn in Führung, glaube ich, ja, hast du ja auch schon so gesagt, dann geht das Spiel in eine ganz andere Richtung. Und, der Jahn kann sich gar nicht so viel vorwerfen. Ich fand die Leistung eigentlich ganz gut, aber Essen hat es schlau gemacht. Hat ihre Chancen genutzt und, dieser Konter über Young, am Ende das Tor von Harenbruck, das sah echt gut aus.
Ja, beide Konter waren tatsächlich schön. Ich fand sogar das zweite Kontertor dann noch ein bisschen besser, weil einfach so diese Bewegung von Kaiser in dem Moment, wie er dann den Ball darüber legt auf Urbus, das war schon wirklich extrem stark von ihm. Und ja, es war, wie gesagt, ein bisschen glücklich. Ich fand auch, dass Regensburg so ein paar kleine Fehler gemacht hat, einfach so von der Herangehensweise. Zum Beispiel hatte Bulic, also einer der Sechser, immer sehr, sehr hoch im Pressing geschoben. Und wir haben aber öfters mal den langen Ball gewählt. Und dann haben wir den teilweise überspielt und Harenbrock konnte zum Beispiel mit ja einfach ein bisschen Platz dann auf die Abwehr zulaufen. Wir hatten dann immer irgendwelche Optionen, dann zum Beispiel auch über, ja, so ist dann auch mehr oder weniger das Tor von Obus, beziehungsweise dieses Abseitstor gefallen, was dann Obus da reingebracht hat und Wonitsch am zweiten Pfosten hatte der dann schon das vermeintliche 2-0 geschossen. Und solche Situationen gab es da irgendwie öfter. Wir haben es einfach ein bisschen cleverer gemacht als zum Beispiel vorher noch bei 60 München. Wir haben nicht mehr so viel klein-klein hinten gespielt, sondern auch mal Bälle rausgespielt. Zum Beispiel, wenn Götze einfach den Ball langsam zu Wufak gespielt hat, der ja Linksverteidiger an dem Tag gespielt hat als Rechtsfuß. Und der hat dann einfach mit dem rechten Fuß im hohen Bogen den Ball einfach über die ersten Pressinglinien von Regensburg gespielt. Und da sind wir dann einfach erstmal ein bisschen rausgekommen aus dem Druck. Und das war einfach so diese Anpassung, die wir auch unbedingt gebraucht haben, um dann eben einfach auswärts auch mal so diesen Pressing-Druck so ein bisschen zu entfliehen. Und dadurch hat sich auch die eine oder andere Möglichkeit für uns per Konter dann ergeben. Und das hat, ja, das war für mich so der Schlüssel zum Erfolg an dem Tag.
Ja, und ihr bleibt dran oben. Ihr lasst nicht locker.
Ja. Ich hab's ja euch beiden schon geschrieben, dir und Jonas. Wir gehören zu den Top 4 der Liga. Und ich würde mal sagen, jetzt mit 3 Punkten Vorsprung auf Ingolstadt und Sandhausen haben wir den Status auch erstmal ein bisschen untermauert.
Ja, das kann man so sagen, auf jeden Fall. Und der Jan lässt ein paar Punkte liegen, aber ich sag mal, bis von dem Platz, bei dem man nicht mehr direkt aufsteigt, sind es 8 Punkte. Und da mache ich mir, gerade wenn man sieht, wie sie gespielt haben, nicht allzu die größten Sorgen. Auch solche Spiele gegen Tabellenvierten, kann man einstreuen. Und ja, so ein Spiel im Normalfall verlierst du das eigentlich auch nicht unbedingt. Deswegen, glaube ich, ist da noch nicht Grund zur Sorge.
Nee, also Regensburg ist da auch eigentlich zu konstant in der Saison für. Die sind eigentlich immer dafür gut, zu Null zu spielen. Und vorne machen sie immer irgendwie ein, vor allem über Dominik Kota irgendwie. Und ich glaube, die werden einfach weiterhin, die müssen ja auch nur noch wahrscheinlich 5 Siege holen in 13 Spielen, um dann die nötigen Punkte zu haben. Und ich glaube, das werden die schaffen. Auch wenn jetzt so die nächsten Wochen, wenn ich mir das angucke, das hat so immer auf die eigene Art und Weise ja gewisse Herausforderungen vor sich. Jetzt in Sandhausen, dann zu Hause gegen Aue. In Mannheim zu Hause gegen Ingolstadt. Also es sind immer so, gerade Richtung Saisonende, wenn es für manche noch richtig um was geht, ist es dann natürlich jedes Spiel gewissermaßen schwierig, aber das war es eigentlich auch schon zu Beginn der Saison. Und ich glaube, Regensburg, die können wir da so ein bisschen rausrechnen, die werden das relativ souverän machen.
Ja, wir hatten auch mal, ich weiß nicht, vor wie vielen Saisons das war, schon vor einigen. Das war die erste Saison, wo Duisburg in der zweiten Liga, in der dritten Liga gespielt hat. Glaube ich zumindest. Da waren sie auch klar Erster, klar beste Mannschaft der Liga. Und ja, jeder hat gesagt, ja, ja, Duisburg geht auf jeden Fall hoch. Und haben dann ein Spiel verloren, noch mehr Punkte liegen gelassen, noch mehr Punkte liegen gelassen. Ist dann am Ende doch tatsächlich knapp nicht aufgestiegen. Und seitdem haben diese Liga nicht mehr verlassen. Und ja, möglicherweise verlassen sie diese Saison, diese Liga, aber nach unten. Also so schnell kann es gehen, so meine ich das. Und dann kommt wirklich das verflixte zweite Jahr, dann erwischt es dich. Bei vielen, bei Regensburg, wer weiß, aber ja, danach sieht es ja aktuell nicht aus. Und dafür spielst du auch, glaube ich, zu konstanten, defensiv starken Fußball, den Duisburg damals nicht gespielt hat. Wo ich nicht glaube, dass das anbrennt. Ja.
Genau, ja, und muss natürlich auch sagen, dass jetzt wahrscheinlich keine Corona-Pandemie mehr dazwischen kommen wird, die Saison unterbricht.
Das ist wahrscheinlich, ja. Aber wir wollen es jetzt auch nicht jinxen.
Genau.
So, dann haben wir noch zwei Spiele am Samstagnachmittag. Also am regulären Samstagspieltag. Und lass uns doch erst anfangen mit Ulm gegen Mannheim.
Gerne.
Da ging es direkt los mit einer Aktion von Cienza. Der macht erstmal ein Roulette, schließt dann aber zu zentral ab. Dann ist wieder Cienza am Ball. Der geht dann in der, ich sag mal, ich würde behaupten, Kreisliga-Aktion an Lockel vorbei und macht das 1-0. Also das war wirklich, da hat man gemerkt, dass man gegen ein Team auf dem Abstiegsplatz spielt. Dann ein Riesenfehler von Allgeier. Dann, nach dem Fehler konnte Hawkins zum 1-1 Ausgleich einschieben. Dann Boyd hatte eine Chance aus spitzem Winkel, den Ortak halten konnte. Ja, und dann ein Riesenfehler von Havriljuk, meinte ich vorhin. Man kann im 1-gegen-1 auch noch schlechter aussehen. Ja, Chester holt ihn einfach ein und kann den Ball dann einschieben zum 2-1. Riedel dann nochmal nach einer Flanke an die Latte und nochmal Ludwig, der eingewechselte Ludwig nach einem direkten Freistoßtor besiegelt das 3-1 und damit die nächste Niederlage für Waldhof Mannheim. Und ja, ich würde mal behaupten, das ist nicht unbedingt unverdient, die Niederlage gegen Ulm, aber also nötig war die jetzt auch nicht. Man hätte das nicht verlieren müssen. Nee, man hat sich selbst geschlagen.
Ja, zumal Ulm ja auch in den letzten Wochen, auch wenn natürlich gegen Duisburg sehr, sehr unglücklich, aber gegen Duisburg und Lübeck jeweils nur einen Punkt geholt hat. Und das hat man auch in dem Spiel vielleicht so ein bisschen dann gemerkt, dass so diese ja letzte Souveränität, die Ulm so ein bisschen so Mitte der Hinrunde hatte, dass die jetzt so in den letzten Wochen ein bisschen vorbei ist. Aber dennoch sind sie ja immer noch Zweiter, glaube ich, jetzt in der Rückrundentabelle. Mit 11 Punkten bisher in 6 Spielen. Also die sind natürlich trotzdem noch sehr, sehr gut dabei. Und ja, Mannheim, die dürfen sich einfach so, und das hat ja Marco Antwerpen auch wirklich wunderbar angesprochen jetzt, die dürfen sich diese Unkonzentriertheiten einfach nicht erlauben. Die müssen alle 90 Minuten lang konzentriert Fußball spielen. Und da kannst du dir solche Situationen, ja vor allem vom Torwart dann, das geht einfach gar nicht, weil dadurch ist ja dann in der 48. Minute ist ja das Tor, glaube ich, gefallen. Und da kommst du ja dann so richtig beschissen dann einfach aus der Halbzeit wieder raus und der ganze Plan ist wieder weg. Wenn du dann erstmal so 10, 15 Minuten ohne Gegentor wieder bleibst in der zweiten Halbzeit vielleicht und die 60. Minute rum, dann ja, dann geht da einfach was in so einem Spiel. Und so nimmst du dir das natürlich wieder komplett das Momentum raus und das ist einfach extrem bitter. Zu Per Lockel, der da sich beim 1-0 so hat aussteigen lassen, das ist natürlich jetzt auch kein antrittsschneller Spieler. Das ist dann vielleicht in dem Moment auch einfach eine Fehlbesetzung, wie da alles positioniert ist. Da muss man dann vielleicht auch in dem Moment ja unterstützend noch jemand zur Seite kommen, weil das ist auch einfach ein relativ kleiner Spieler, der jetzt nicht so diesen extremen Antritt hat, eher so ja Spielertyp, so ein bisschen Julian Weigel, so ein Sechser, der sich immer Bälle holt. Und ja, das ist dann nicht optimal, dass der dann gegen Cienza da verteidigen muss. Da will ich dem fast ein bisschen in Schutz nehmen. Aber ja, das sind solche Sachen, die passieren halt immer häufig bei Mannheim irgendwie, dass die sich so relativ leicht übertölpeln lassen. Und das darf ihnen einfach nicht passieren, gerade bei ihrer Auswärtsschwäche. Da müssen alle noch konzentrierter zu Werke gehen, damit man dann eben auch bei solchen Spielen dann Punkte holt. Denn man braucht jetzt vor allem Punkte, egal gegen wen.
Also ein bisschen Duisburg-Probleme leid. Also man hat zum Glück, also aus Mannheimer Sicht zum Glück vier Punkte mehr und nur ein Punkt Rückstand aufs rettende Ufer. Aber die Situation ist irgendwie ähnlich. Also Ja, ja. Man hat jetzt Gegner, die heißen Saarbrücken, Freiburg, die man auf jeden Fall, ja, also Freiburg zumindest schlagen muss, aber ganz ehrlich auch schlagen wird. Und Saarbrücken, ehrlich gesagt, auch schlagen muss aus ihrer Position. Zumindest nicht verlieren darf. Ja, und dann kommt nämlich Regensburg. Und bis dahin, wenn man da mit weniger als 3 Punkten ankommt und gegen Regensburg muss, dann ist man extrem unter Druck. Und
ja,
das finde ich gut.
Mannheim hat jetzt so eine Mannschaft, bei der ich denen eigentlich in jedem Spiel grundsätzlich was zutraue, wenn die so ihren Spirit da reinkriegen, weil die auch Waffen haben mit einem Terence Boyd vorne, mit einem, der Schnelligkeit über Arase, Guras oder auch einem Kevin Godin. Also die haben so diese Bestandteile, mit denen sie in jedem Spiel irgendwie was erreichen können, aber die müssen dann einfach, wenn die diese Konzentration über 90 Minuten hinkriegen, dann traue ich denen durchaus auch 3 Siege in Folge zu. Aber da muss man dann auch einfach wirklich mal mit anfangen. Kann dann nicht auch teilweise solche Gruselauftritte jetzt wie auch zuletzt fußballerisch gegen Münster. Also das erste Spiel von Antwerpen. Das war auch fußballerisch gar nichts. Und da reicht es einfach nicht, nur gut zu kämpfen.
Ja. Ja, und Ulm spielt weiter oben mit. Meinst du, wer spielt am Ende Relegation? Ulm oder Essen?
Ja.
Du sagst Essen. Also, ich meine, klar sagst du das, aber sagt das auch der realistische Philipp oder nur der Fan?
Ich sag's mal so, wenn wir sie jetzt am Samstag schlagen zu Hause, das wird auch vielleicht ein bisschen davon abhängen, welche Leistungsträger jetzt noch zurückkommen. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass Brumme und Schapina, dass sie es noch schaffen. Bei Golz wird es auf jeden Fall wohl klappen. Und also ich bin da sehr optimistisch, dass wir das zu Hause gewinnen werden. Und dann, dann wird man mal sehen, ob Ulm dann so dieses alte Niveau vielleicht wiederfindet. Also dann auch einfach fußballerisch, dass sie dann die kleinen Gegner so gut bespielen wie in der Hinserie. Da bin ich dann wirklich danach mal gespannt. Spielen dann, wenn ich mir das angucke, nach uns zu Hause gegen Ingolstadt, in 60 zu Hause gegen Sandhausen und in Dresden, auch danach zu Hause gegen Aue. Das ist dann fast schon das leichteste Spiel. Also mit Ingolstadt, Sandhausen, 60 und Dresden haben sie da auch 4 schwierige Aufgaben danach. Wir haben jetzt nach Dresden, also erst Ulm, dann spielen wir in Dresden, da haben wir dann erstmal so diese richtigen schwierigen Partien, glaube ich, vorbei. Die haben wir dann alle geschafft und dann kommt das Heimspiel gegen Haching und dann spielen wir in Ferl. Also da wird man so in den nächsten Wochen vielleicht schon eine Tendenz sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch, dass wir da dranbleiben und kann mir auch gut vorstellen, dass wir uns in der nächsten Zeit vielleicht so ein bisschen auch von Ulm schon absetzen können. Aber dafür braucht es natürlich dann unbedingt diesen Sieg diese Woche am Samstag zu Hause gegen Ulm.
Ja, also das ist ein absolutes Spitzenspiel. Ich habe Bock, mir das anzugucken. Und das wird auf jeden Fall spannend, wer das gewinnt. Was du tippst, werden wir gleich sehen. Aber lass uns doch erstmal zum Torreißenspiel des Spieltags kommen. Und zum Fun Fact. Verdammt, jetzt habe ich es gerade geschlossen. Aber das lässt sich schnell wieder öffnen. SofaScore sagt übrigens, diese Statistik kann man übrigens komplett vergessen bei SofaScore. Expected Goals bei SofaScore 2,67 zu 3,18. Also Lübeck mit mehr Expected Goals als Dresden bei der 7:2 Niederlage. Ich würde zwar behaupten, dass, bevor wir da gleich drauf eingehen, dass Lübeck zwar dass Lübeck nicht so schwach war, sie hatten schon ihre Chancen, aber doch klar verdient verloren hat.
Ja, bei solchen Statistiken muss man natürlich auch immer berücksichtigen, dass zum Beispiel bei diesem 6:2, das am Ende ein Eigentor ist von Gruppe, dass der Pass ja eigentlich wenn er durchkommt, ist es eine riesige Chance für den Spieler. Ich glaube, Arslan war es, der dahinter stand, der dann frei vom Tor ist. Und so war das ein Expected Goals-Wert von 0,0, weil ja da kein Schuss von Dresden zustande gekommen ist. Von daher muss man natürlich auch, und natürlich hat Lübeck auch noch einen Elfer verschossen, neben dem, den sie reingemacht haben. Also da haben sie natürlich auch ihren Expected Goals-Wert ganz schön nach oben aufgewertet. Also von daher, diese Expected Goal-Statistik, die ist eben auch genauso wie jede andere Statistik, die ist eben absolut nichts wert, wenn man das Spiel nicht gesehen hat. Und und deswegen kann man das nur darunter dann einordnen. Und wenn man dann...
Ja, ich wollte... Ich wollte es nur erwähnen, weil es irgendwie sehr absurd war.
Ja, aber ja, wenn man dann natürlich so wie Dresden in dem Fall ja auch so früh schon 2-0 und dann auch 3-0 in Führung geht, ja, dann ist man dann vielleicht auch in der Position, dass man nicht aus jeder Lage einfach drauf schießt und dementsprechend versucht man da sozusagen nicht alles, um seinen Expected Goals Wert hochzufahren, sondern versucht da eher die Angriffe so abzuschließen, dass man dann eben auch die Tore macht. Und das haben sie dann hinten heraus dann auch richtig gut geschafft und haben sich da mal so richtig den Frust von der Seele geballert nach den ganzen Spielen, in denen sie dann Riesenchancen teilweise hatten. Erinnern wir uns da einfach nur an diesen Pfostenschuss von Hauptmann gegen Dortmund 2, bei dem dann das Gegentor fällt auf der anderen Seite zum 1-2. Also das war einfach mal ganz wichtig für Dresden und bei denen sage ich ja auch schon seit Wochen auf meinem Kanal, egal wer da Trainer ist, sein wird, wie auch immer, die werden auf jeden Fall aufsteigen. Das ist für mich sogar der noch sichere Aufsteiger, ehrlich gesagt, als Regensburg.
Ja, also ich finde auch, die Mannschaft ist so, strotzt so vor Qualität, die ist quasi nicht aufsteigbar. Quasi, also man kann es gar nicht so verkacken, dass diese Mannschaft nicht aufsteigt.
Genau, sehe ich auch so. Vor allem darf man da nicht den Fehler machen zu denken, oh, die haben ja nur 5 Punkte Vorsprung auf Ulm. Man muss da viel eher so auf den Punkteschnitt gucken, finde ich. Und damit Ulm den Punkteschnitt von Dresden erreicht, so knapp unter 2 Punkteschnitt, müsste Ulm jetzt 5 Spiele in Folge gewinnen. Und das traue ich Ulm nicht zu. Und ich glaube, dass Dresden einfach weiterhin konstant so um den 2-Punkte-Schnitt punkten wird. Und da werden die anderen Teams dahinter, leider auch meine Rot-Weißen, die werden da einfach nicht ranreichen und werden da am Ende keine knapp 75 Punkte holen. Auf dem Kurs ist ja Dresden so punktetechnisch grob, 75, 74 Punkte so am Ende zu holen. Das werden weder Ulm noch Essen schaffen, wenn man mal so den Punkteschnitt einigermaßen hochrechnet. Also die werden da eher so bei höchstens 67 Punkten landen. Und deswegen bin ich mir auch sehr sicher, dass Dresden das einfach schaffen wird.
Ja, es gab noch eine rote Karte für Löden, wo ich mal kommentieren würde, warum? Also der Schiedsrichter hat scheinbar eine Tätigkeit gesehen, die ich nicht gesehen habe. Also für mich nicht wirklich eine rote Karte.
Nee, hatten wir ja schon mal so eine Situation mit Lukas Fröde, der auch gegen Kutschke da bei dieser Situation, da gab es ja dann auch eine rote Karte für ihn bei der Partie Dresden zu Hause gegen Ingolstadt. Und von daher ist das einfach wieder so eine typische Kutschke-Aktion, der dann irgendwie wieder provoziert hat, dann hält der kurz so ein bisschen seinen Fuß da irgendwie rein. Und das ist auf gar keinen Fall irgendwie eine rote Karte. Also selbst wenn man das dann, selbst wenn es noch ein bisschen brutaler eigentlich gewesen wäre, was es ja nicht war, selbst dann hätte eigentlich eine Ermahnung gereicht, auf meinetwegen auch eine gelbe Karte und Foulspiel oder wie auch immer. Aber dass man da eine rote Karte für das bisschen da gibt, also ja, weiß ich auch nicht. Also das war total unnötig. Und vor allem beim Stand von 4-1 dann auch noch, das auch noch wirklich 1,5 Minuten vorher erst passiert war. Also weiß ich nicht, ob man da Lübeck da so abstrafen muss in dem Moment. Und es war auch wirklich für mich, von dem, was er gemacht hat, schlussendlich war es auch einfach keine rote Karte.
Und Lübeck wird absteigen.
Das hast du mit, ne? Ja, auf jeden Fall. Also da sieht man einfach die ganze Saison schon über, dass da die Qualität reicht. Die minus 20 Tore, die sprechen auch so ein bisschen Bände, auch wenn man natürlich sich jetzt mit dem einzelnen Spiel natürlich auch ganz schön das Torverhältnis kaputt gemacht hat, aber auch die Anzahl der geschossenen Tore, gerade mal 26, also ungefähr 1 pro Spiel. Und man ist da die ganze Zeit schon unten drin. Man vergibt teilweise beste Chancen und das reicht einfach nicht, um da drin zu bleiben. Da helfen auch einzelne Highlights, die man dann teilweise setzt, die helfen da einfach nicht. Das haben letztes Jahr auch schon Oldenburg und Bayreuth erleben müssen, dass das nicht reicht. Und deswegen glaube ich, gehen die zusammen mit Duisburg und Freiburg 2 dann nächstes Jahr dann wieder in der Regionalliga auf Torejagd.
Ja, das da gehe ich auch von aus. Auch wenn unsere Lübecker Zuhörer uns noch geschrieben haben, als wir sie am Anfang der Saison so ein bisschen, ich will nicht sagen kritisiert haben, aber wir haben sie auf dem Abstiegsplatz getippt und dann gesagt, nein, die sind dieses Jahr viel besser und viel reifer. Das mag alles sein, aber es reicht nicht. Also diese Leistung muss sich im ganzen, der gesamten Mannschaftsleistung verbessern, als dass, damit du da im Schnitt drin bleibst. Also Das ist so eine, wo man in Halle noch sagt, das ist so eine Mannschaftsleistung, die so gerade so reichen könnte. Und da haben wir letzte Folge noch gesagt, ich glaube, ich hatte gesagt, es ist so eine 4- als Mannschaft. Und Lübeck ist so eine 5+. Also, das reicht auf Dauer nicht, da muss noch was kommen. Und Schnorrenberg hat es komplett verpufft.
Ja, das ist egal, wer da Trainer ist, glaube ich. Das wird einfach nicht mehr reichen. Man hatte zwar diese 2 Siege dann, glaube ich, sogar zum Start unter ihm. Ich weiß jetzt nicht, ob er da schon bei Sandhausen auf der Bank saß. Ich weiß nur, dass bei uns im Essen im Spiel vorher dann Bastian Reinhardt auf der Bank saß und als Trainer. Aber trotzdem, es ist egal, selbst wenn da mal ganz kurz so eine positive Serie ist von irgendwie 5 Punkten aus 3 Spielen, dann kommen halt 3 Niederlagen wieder hinterher. Also das ist da relativ egal. Und ich schätze dieses Jahr sogar, dass die Teams, also Halle und Mannheim, dass die in den nächsten Wochen ordentlich punkten werden. Das ist so mein Gefühl, weil die einfach so diese Offensivqualität haben. Und wenn die sich dann so richtig reinschmeißen, dann glaube ich, dass die noch so 3-4 Siege auf jeden Fall holen. Dass so in diesem Jahr man schon diese 41 Punkte auch so brauchen wird. Ich glaube, die werden sich dann noch ein bisschen vom Punkteschnitt her verbessern. Und das traue ich Lübeck definitiv nicht zu, dass die jetzt keine Ahnung, in den letzten 13 Spielen irgendwie 19 Punkte oder ähnliches holen, das sehe ich absolut nicht kommen.
Nee, ich auch nicht. Ja, so gerne ich Lübeck weiterhin in der Liga halten will, also wenn es danach ginge, dann würde ich andere Mannschaften gerne in der zweiten Liga sehen, aber in der vierten Liga sehen, aber naja, man kann es sich nicht wünschen.
Naja, also die haben uns ja tatsächlich mal in der Saison 07-08, damals gab es diese Qualifikation für die neu gegründete dritte Liga. Da sind nur die ersten 10 Mannschaften drin geblieben in der Regionalliga Nord und Regionalliga Süd. Dadurch wurde dann 10 Mannschaften aus Bayern, wurde dann die dritte Liga 08-09 gegründet. Und da ist es da tatsächlich damals so gewesen, dass wir da gegen Lübeck das Spiel versaut haben, gegen die schon abgestiegenen und insolventen Lübecker 1-0 verloren haben und dadurch haben wir es nicht geschafft. Und von daher habe ich da ehrlich gesagt kein Mitleid mit. Also deswegen, ich weiß ja, dass wir am letzten Spieltag nach Lübeck reisen und Lübeck ist ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon abgestiegen und möglicherweise geht es da für uns noch um was oder vielleicht ist es da auch schon klar, dass wir irgendwie den Relegationsplatz haben oder nicht haben. Da würde ich mir auf jeden Fall ein schönes 0-4 nochmal wünschen und dann sehen wir uns vielleicht in 2 Jahren wieder, mal schauen.
Ja, gut. Aber ist auch schon lange her. Naja.
Man vergisst nicht.
Dann kommen wir zu der Mannschaft, die eine absolute Enttäuschung in dieser Saison ist, die einen ziemlichen Scheiß-Kader in dieser Saison hat. Und zum SC Freiburg.
Ich wusste es. Da wusste ich es jetzt auch.
Denn Bielefeld hat tatsächlich den SC Freiburg geschlagen. Und ich war, auch wenn es seltsam klingt, ich habe ein bisschen darauf hingefiebert, weil ich wissen wollte, wie das so abläuft, wie das Spiel. Weil ich fand Freiburg gegen Essen, wie gesagt, die Leistung fand ich echt in Ordnung. Also teilweise, du hast ja teilweise auf dem Rumpelrasen da was zusammen kombiniert. Wenn man das vernünftig spielt, auch echt gut werden kann. Aber ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Ich habe nichts bekommen von Freiburg und von Bielefeld. Naja, möchtest du mal ganz kurz zusammenfassen, ja, was passiert ist?
Ganz kurz zu dem, was du zuletzt gesagt hast, ist dein Name etwas Thomas Stamm? Ich habe nichts bekommen vom SC Freiburg. Nein, weil er muss sich ja im Prinzip diese ganze Saison über genauso fühlen. Also erstmal muss ich natürlich sagen, ja, unser Rasen sieht nicht gut aus, aber im Vergleich zu Saarbrücken oder anderen Rasen kann man den wenigstens sehr gut einschätzen. Wohingegen bei anderen ja ein Maulwurfshügel nach dem anderen ist und man da beim Abschluss dann teilweise immer sieht, dass der Ball auf die Tribüne landet. Also das ist tatsächlich bei uns nicht der Fall. Deswegen ist der Rasen gar nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn es natürlich immer so aussieht. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Bei uns war natürlich auch mit Sapina zum Beispiel Linko Schapin hat ein ganz wichtiger Spiel auf für 6 gefehlt, das hat man brutal in dem Spiel gemerkt. Dadurch konnte Freiburg 2 da immer ganz gut durchs Zentrum sich durchkombinieren. Unter anderem ja auch bei diesem schönen Tor da, als Al-Ghadoui dann abgeschlossen hat, bei dieser wunderbaren Kombination. Aber ja, das davon war jetzt gegen Bielefeld nicht wirklich was zu sehen, auch wenn da Christian Günther da mitgespielt hat, aber der ist natürlich auch mit seinem Arm, der hat ja eine ganz eklige Sache da, wenn man sich da mal reinliest, also ich glaube mit Bakterien dann, die er sich dann da eingeholt hat, und wenn das nicht erkannt worden wäre mit dem zweiten Bruch, der dann wieder passiert ist, dann wäre ihn da vielleicht möglicherweise irgendwie, hätte man ihm den Arm abnehmen müssen, also es war schon heftig, was da los war. Aber die sind gar nicht gut reingekommen. Die Bielefelder hatten vor allem in Person von Szczypnowski mehrere Situationen schon in Führung zu gehen. Und dann war es eine Reingabe von rechts von Mizuta auf Klos, der den dann abstieß zum 1-0. Und Freiburg hatte dann nochmal eine Riesenchance, Riesenchance in Anführungsstrichen. Da wird der Ball verlängert auf den zweiten Pfosten und Bräunig kommt eben in dem Moment nicht so an den Ball, dass er den Ball Richtung Tor bringen kann. Deswegen spielt er den Ball praktisch wieder zurück. Sieht zwar unglücklich aus, aber ich würde ihm da keinen Vorwurf machen wollen. Dann hatte Szczypnowski nochmal eine gute Chance, aber hat sie dann wieder nicht verwerten können. Generell Szczypnowski auch, muss man ehrlich sagen, mit keiner besonders guten Saison. Teilt so ein bisschen das Leid von den ganzen anderen Flügelspielern, die von Jan Regensburg irgendwo in die dritte Liga gewechselt sind. Liebe Grüße an Aygün Yildirim und Minos Guras. Also die haben alle nicht so eingeschlagen, obwohl die teilweise oder alle drei mal eine richtig herausragende Drittligasaison gespielt haben. Also die funktionieren alle irgendwie dieses Jahr nicht. Und dann im Endeffekt hat Biancardi das 2-0 besorgt, Niklas Lang bekommt dann eine glattrote Karte, die Leihgabe von 60 München, bei der er schön am Ball vorbeigrätscht, der Ball rutscht ihm da durch die Beine praktisch im Grätschen und er haut dann Biancardi, glaube ich, komplett, oder Momolu war es, bin ich mir gerade gar nicht sicher, haut ihn da komplett um und da gibt es dann zu Recht die rote Karte. Ganz klare Notbremse dann im Endeffekt, aber war eigentlich gar nicht nötig, hätte den Ball auch einfach ganz normal wegschießen können, aber hatte sich dann im Vorhinein schon für die Grätsche entschieden und dann nach einer Ecke nochmal großer mit dem 0-3, so ein bisschen für mich da bei Bielefeld die Entdeckung der Saison, weil der eigentlich gar nicht vorgesehen war, großartig Stamm zu spielen, Maximilian Großer, gekommen von HSV 2 und hat sich da aber gegen Belkahir und Golke da so ein bisschen in Verteidigung durchgesetzt, weil er ein bisschen besser zum Spielstil von Kniat passt. Und ein ganz wichtiger Sieg für Bielefeld, weil man will natürlich jetzt nicht den dritten Abstieg in Folge dann noch verbuchen. Und das wäre natürlich wirklich langsam nahezu existenzbedrohend für Bielefeld. Also in der Hinsicht, dass man dann wirklich richtig hart die Stellen abbauen müsste und große Einnahmen verloren gehen. Alleine was die Sponsoren angeht und einfach ein wichtiger Sieg bei einem Gegner, den man auch schlagen muss.
Ja, also ich muss zugeben, ich habe zuletzt nicht allzu viele Einzelspiele von Freiburg gesehen, aber dieses Spiel habe ich, zumindest die erste Halbzeit habe ich gesehen und es war wirklich, also ich fand Bielefeld ehrlich gesagt nicht mal, gerade in der ersten Halbzeit, nicht mal wirklich extrem gut. Ich fand das Spiel teilweise wirklich, es war ein super schwaches Spiel, aber Bielefeld hatte ja rein gar nichts zu befürchten. Also nichts. Das war, und die haben sich teilweise Fehlpässe zugespielt. Das war wirklich von vornherein einfach gruselig, was Bielefeld gespielt hat. Ich hab ja sogar noch gesagt, getippt letzte Woche, dass Freiburg das Spiel gewinnt. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Also das, ich werde in dieser restlichen Saison nie wieder irgendwas auf Freiburg setzen. Irgendwas. Das war absolut, die stehen natürlich absolut zurecht da unten, aber ich dachte mir so, Bielefeld ist ein Gegner, die sind absolut am Boden aktuell und dann spielst du so. Das ist ja wirklich schlimm. Ja, also ich glaube, Jonas hatte sogar noch getippt, dass Freiburg nicht als letztes absteigt, ne? Ich meine, oder hat es zumindest gesagt, das sehe ich, also wie soll das möglich sein? Diese Mannschaft, diese Mannschaft holt höchstens noch 3 Punkte bis Ende der Saison.
Ja, ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen. Also ich habe da auch in der Hinrunde des Öfteren mal Freiburg gesetzt, aber irgendwann habe ich es dann gelassen und es war auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil die Truppe ist einfach irgendwie ab der Innenverteidigung schon nicht wirklich ligatauglich und sagt ja auch viel, dass man da noch einen Spieler ausgeliehen hat vom Ligakonkurrenten. Und das passt da einfach hinten und vorne nicht. Das sind teilweise Spieler, die auch wirklich einfach nicht das Potenzial haben, irgendwie in der zweiten Liga zu kicken. Und das war ja in den letzten Jahren ja wirklich die Stärke von Freiburg 2, dass die ja immer starke Jahrgänge hatten, beziehungsweise starke junge Spieler. Ja, muss man ja nur an so einen Kevin Schade denken, an Sidia, an einen Bukalfa, der nach St. Pauli gewechselt ist, Philipp Treu und so weiter und so fort. Also da sind ja auch immer wieder, selbst von den
Weißhaupt.
Ja, genau. Also da sind ja so viele Spieler hochgekommen. Auch ein Kimberly Esekwem, der jetzt bei Paderborn ausgeliehen ist in die zweite Liga. Man hatte immer einfach so Talente, bei denen man gesehen hat, die sind mindestens physisch auf einem ganz anderen Level als der Rest. Aber irgendwie sieht man da in diesem Jahr auch nicht viel von. Am ehesten noch bei Johansson auf dem linken Flügel. Aber den persönlich sehe ich nicht wirklich als linken Flügelspieler, sondern würde den eher mal so als so einen offensiven Achter gerne sehen. Aber selbst wenn man den dann da hinstellt, hat man ja dann auch keinen guten Ersatz auf dem Flügel. Man ist ja komplett ungefährlich gefühlt darüber. Und ja, dann kann es auch ein Christian Günther nicht wirklich rausreißen. Und irgendwie passt da einfach gar nichts in dieser Mannschaft. Und die werden auf jeden Fall sang- und klanglos absteigen.
Ja, Jonas hat auch gesagt, er wird schon zum Rage ansetzen in dieser Folge. Ganz ehrlich, da hätte ich gar keinen Nerv zu. Also man kann viel mehr über die Leistung ragen, als dass Günther eingesetzt wird. Das ist ja fast noch mitleidig, dass man sagt, okay, versucht wenigstens. Also ich finde, man kann die Bielefeld-Leistung gar nicht bewerten. Also ich fand sie wirklich gar nicht so gut. Gerade in der ersten Halbzeit, zweite habe ich nicht gesehen. Muss man abwarten, wenn man ein ernstzunehmender Gegner kommt wieder.
Na, jetzt spielt man zu Hause gegen Unterhaching, auch 16.30 Uhr. Übrigens,
das ist schon ernstzunehmender.
Ja, ich sehe jetzt gerade übrigens, Bielefeld spielt jetzt nicht nur das Spiel, sondern auch die nächsten drei Spiele spielen die alle jedes Mal um 16.30 Uhr, sowohl zu Hause gegen Haching, in Saarbrücken, zu Hause gegen Verl. Also das sind schon mal drei Spiele, die ich nicht sehen werde. und da muss man auf jeden Fall, also da würde ich jetzt mal mindestens 5 bis 6 Punkte als Ziel ausgeben. Das sollte man auf jeden Fall schaffen. Eigentlich sollte man die beiden Heimspiele gegen Haching und Verl auf jeden Fall gewinnen. Und dann, wenn man das schafft, dann hat man sich da erstmal unten so ein Stück weit befreit. Und das ist jetzt auch erstmal, denke ich, das primäre Ziel bei Bielefeld, dass man irgendwie so schnell wie möglich so diesen ganz großen Druck rausnimmt, indem man einfach Punkte sammelt.
Ja. Ja, ja. Gut, dann sind wir am Sonntag angekommen bei den zwei verbleibenden Sonntagsspielen. Das erste Spiel war Halle gegen Aue. Und es ging so los, dass Vukancic einen riesen Fehler macht und Baumann, also Halle presst gut und Baumann kann da aufmerksam eingreifen und das 1-0 erzielen. Dann einen langen Ball gab es auf Bär, der zum Heber ansetzt, der Ball geht aber übers Tor. Und Shikora dann nach einer Flanke, von Stefaniak dann zum Ausgleich. Geirat für Halle macht einen Freistoß, der aber abgefälscht wird und deswegen ins Tor geht. 2-1 für Halle. Dann wird Bär nicht gut verteidigt und kann einschieben zum 2-2. Bonga verpasst noch einmal nach einem Freistoß. Siarc scheitert einmal direkt vom Tor, wo Schulze für mich die Parade des Spieltags macht. Also wie man den noch halten kann, Wahnsinn. Und Vollert fault, sieht rot und es gibt Elfmeter. Stefaniak verwandelt zum 3-2. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das war klar, ne?
Ja, ich hatte es erst ein bisschen falsche Erinnerung, dass ich dachte erst, der Vollert wäre mehr im Zweikampf gewesen, dass es dann nicht zwingend eine rote Karte wäre. Aber ja, er hält dann ja klar am Trikot und deswegen muss man wahrscheinlich die rote Karte dann auch geben. Ist natürlich bitter mit der Doppelbestrafung, aber
Die Definition daran ist Ballorientierung.
Ja, ja, genau.
Wenn du jemanden am Trikot ziehst, kannst du nicht ballorientiert handeln. Und deswegen ist es dann rot.
Genau.
Und Skenderovic dann nach einer Flanke nochmal knapp vorbei.
Ja, da hatte man nochmal es war so ein bisschen wunderbar das Abbild von Halle im Prinzip in dieser Saison, dass die offensiv ist das immer gefällig, die sind immer in der Lage, mehrere Tore zu schießen, aber es ist jetzt auch definitiv nicht das erste Mal, dass man dieser Saison 3-2 verliert. Ich gucke es gerade, also natürlich das Spiel bei uns, dass die 2-0 geführt haben und dann noch 3-2 verloren haben, kurz vor Weihnachten, aber sie hatten beispielsweise auch in Verl nach 1-0-Führung, da stand es übrigens schon zur Halbzeit 3-2 für Verl, lustigerweise. Man hatte das jetzt schon mehrmals in der Saison, dass man einfach geführt hat und dann die Spiele noch komplett verloren hat. Und hier übrigens, wie ich gerade sehe, in Mannheim auch noch, Ende August, Lofolomo, 5. Minute, das waren doch diese Lofolomo-Spiele, bei denen er erst das wunderbare Tor nach Ecke macht und dann irgendwie über den Ball rutscht und sonst ja, ja. was. Ja, genau. Und Baumgart hatte da noch in der 69. das 3-2 gemacht für Halle, aber das war dann zu spät, hat man da auch 3-2 verloren. Also man hat einfach 4-mal in dieser Saison schon in Spielen, die man geführt hat, hat man das Spiel noch 3-2 verloren und das sagt wunderbar, ja, wozu Halle in der Lage ist und wozu auch wiederum nicht. Sie sind einfach defensiv immer wieder viel zu offen, beziehungsweise auch individuell in den Zweikämpfen einfach dann zu schlecht. Also alleine bei dieser Flanke aus dem Halbfeld von Stefaniak, dass man da diesen Kopfball, also dass man Shikora nicht so stören kann, dass er den Kopfball nicht so wunderbar ins Eck bringen kann, dass er zumindest höchstens so eine Art Kullerkopfball dann aufs Tor bringt. Selbst dazu ist man da nicht in der Lage. Ich erinnere mich noch sehr gerne an dieses vierte Tor von Mannheim vor ein paar Wochen, als gäbe es im Rücken keinen anderen Gegenspieler oder keinen anderen Raum, den man verteidigen müsste, einfach nur 1-gegen-1 draufgehen und dann jeweils ganz leicht umspielt werden mit dem ersten Kontakt und dann Fridolin Wagner da den Ball ins lange Eck geschossen hatte. Also die sind einfach defensiv, sowohl taktisch als auch individuell, ja, ist das im Prinzip ein einziges Defizit. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, von wem der Spruch ist, aber den kennt man ja, mental, taktisch ein einziges Defizit. Ich glaube, Tuchel, ne, ist der Spruch.
Ja, das kann sein, ja.
Ja, jedenfalls sieht man das immer wieder einfach und du kannst einfach so nicht, ja, Fußball spielen auf Dauer und erwarten, dass du da viele Punkte sammelst und die müssen sich jetzt auf jeden Fall, ja, zusammenreißen, denn jetzt stehen wirklich sehr, sehr wichtige Spiele für sie an. Jetzt erst in 60, klar, die sind jetzt gerade gut drauf, aber ist jetzt auch nicht so, dass es da unmöglich wäre, irgendwie da zu punkten. Und dann zu Hause gegen Lübeck, also das sind jetzt zwei wichtige Spiele, da sollte man alles dran setzen, da irgendwie 4 bis 6 Punkte zu holen. Ja. Und ja, die braucht man dann auch, glaube ich, weil Mannheim, ich glaube, die werden jetzt in den nächsten Wochen kommen und ja, da sollte man nicht zu lange warten.
Ja, Halle mit den meisten Gegentoren der Liga mit 54, das ist in der Hinsicht schlecht, wenn man Freiburg da unten sieht, so ein bisschen ja, fast schon wie abgemeldet. Also es ist wie abgemeldet, aber Halle hat dennoch mehr Gegentore bekommen. Ich finde auch, Halle ist noch so ein Verein, wo ich am ehesten denke, dass wenn ich mir überlegen würde, welcher von den 20 Vereinen, da wo würde jetzt ein Trainerwechsel am meisten bringen, glaube ich, ist Halle da ein guter Kandidat. Weil ich glaube, du kannst in der Offensive wenig kaputt machen durch einen Trainerwechsel, aber in der Defensive viel heilen. Also du kannst da wirklich noch, da hast du ja gesehen, was Tretoristisch letzte Saison noch bringen konnte. Du hast da zumindest für ein paar Spieltage defensiv ein bisschen was ordnen können. Das hat er inzwischen ja schon lange abgegeben, aber ich denke, wenn du da über ein paar Spieltage zumindest da die Defensive nochmal neu ordnen kannst und da nochmal ja, ich denke, Lübeck schlägst du auch so, aber gegen so ein paar Mittelklasse, gerade wenn du nach unten reinrutscht, was ja wahrscheinlich ist, wenn Mannheim nochmal aufdreht, dass du da nochmal, ja, ein paar Anstrengungen machen musst. Ich glaube, ein Trainerwechsel wird hier noch passieren.
Ja, kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann wirklich so diesen Effekt wie in der letzten Saison mit Ristic hat, dass man dann auf einmal eine deutlich stabilere Restsaison noch spielt. Und ja, da ist alles möglich für Halle auf jeden Fall, sich gegen Mannheim da durchzusetzen. Bei denen traue es zwar Mannheim zu, jederzeit auch irgendwie ohne Siegesserie zu starten, aber ja, das muss auch irgendwann überhaupt erstmal passieren. Das ist mit Sicherheit nicht gesetzt und von daher muss wirklich Halle alles versuchen, um irgendwie die Klasse zu halten. Ist natürlich so, dass es da diese Connection Ristic-Sobotzik gibt, die sich schon aus Offenbacher Zeiten kennen. Deswegen ja, da vielleicht so diese Nibelungentreue, aber ja, bin ich mal gespannt, ob die da vielleicht noch reagieren. Und ja, wäre ein bisschen lustig, habe ich gerade mal so geguckt, wenn sie dann irgendwie von Waldhof Mannheim Rüdiger Rehm übernehmen würden. Das hätte irgendwo was, wenn dann Rehm gegen Mannheim kämpft, die Klassenerhalt.
Das wäre lustig. Ja. Antwerpen ist ja leider weg, aber ich glaube, den kann Halle auch nicht bezahlen. Den kann höchstens ein Mannheim bezahlen, aber in Halle glaube ich nicht. Ja, da müssen wir abwarten. Ja, und Aue, ich glaube, Aue, soll man noch viel über Aue reden? Spielen eine super stabile Saison, haben super Personal und inzwischen, ja, ich glaube, sie werden, und das meine ich nicht negativ, ich glaube, sie werden lange in dieser Liga bleiben. Sowohl positiv als auch negativ, meine ich. Ich glaube, es wird
lange nicht reichen für einen Aufstieg. Also über Jahre hinweg, aber du wirst hier immer oben mitspielen. So ein bisschen so ein Verl werden, so ein Saarbrücken werden. Ich weiß nicht, ob man das möchte, aber ich kann mir das gut vorstellen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich habe auch wirklich nichts dagegen, wenn die jetzt in den nächsten beiden Spielen zu Hause gegen Dresden in Regensburg, da können sie ruhig mal ein bisschen punkten. und danach, danach sind so wunderbare Beispiele dafür, was ich dann auch auf umgekehrter Weise dann wieder zutraue. Dann spielen sie zu Hause gegen Münster, in Saarbrücken, zu Hause gegen Viktoria Köln. Und da kann ich mir wunderbar vorstellen, dass auch aus den drei Spielen nur einen Punkt holt. Und dann sind es, dann sieht man genau wieder, warum sie dann ja nicht ganz oben angreifen können.
Genau. Und ich glaube auch, es ist dann am Ende, du hast dann am Ende einen Pavel Dortchev, wo dann am Ende die taktische Finesse nicht ausreicht, um ganz oben mitzuspielen. Um das mal nett auszudrücken. Aber ich will Aue gar nicht zu doll kritisieren. Ich finde, sie spielen eine super Saison. Ich kritisiere sie schon viel zu oft, als das eigentlich nötig ist. Und deswegen will ich jetzt mal ein bisschen mehr loben, als nötig ist.
Ja, ich finde, das war eigentlich eine wunderbare Überleitung von fehlender taktische Finesse. Da fällt mir sofort Michael Köllner ein. Und damit können wir eigentlich auch zu 60 München gegen Ingolstadt springen. Aber noch mal kurz ein Wort zur Aue. Die spielen auf jeden Fall sogar, würde ich sagen, fast ein bisschen über ihre Möglichkeiten, so punktetechnisch aktuell. Und
dass du das sagst. Mir wird das wieder um die Ohren gehauen.
Ja, also ich meine jetzt so, dass man so nah oben dran ist zum Beispiel. Das hätte auch mit ein bisschen weniger Startglück am Anfang der Saison, als sie so gut gepunktet haben. Da könnten es jetzt auch 5 Punkte weniger sein. Da wäre man eher so bei Viktoria. Aber ich denke vollkommen okay, was sie bisher so erreicht haben. Aber ja, 60 München gegen Ingolstadt begann dann mit einem Fehler der Ingolstädter, ein Pass in die Mitte, der da nicht ankam. Lorenz hat, glaube ich, versucht, den Ball noch zu ergrätschen und dann ist Guttau vor der Abwehr, steckt dann wunderbar durch auf Lakenmacher in die Lücke. Der nimmt den Ball mit dem ersten Kontakt sehr gut an und lupft ihn dann über Funk hinweg zum 1:0. Dann hat Lakenmacher noch eine Riesenchance, als Schröter den Ball von rechts reinspielt und der Ball hoppelt dann so ein bisschen und er entscheidet sich dann dafür, den Ball mit der Innenseite zu nehmen, anstatt ihn irgendwie übers Bein rollen zu lassen oder praktisch mit dem Schienbein irgendwie zu nehmen. Dadurch springt der Ball dann so hoch, dass er dann übers Tor geht. Also einfach eine falsche Schusstechnik in dem Moment, auch wenn es dann sehr, sehr blöd aussieht, aber ist dann im Endeffekt auch seine Schuld. Mauser hatte dann noch einen Schuss, der aber knapp am Tor vorbeiging. Guttau, der auch seine starke Schusstechnik schon beim 2:0 gegen meine Roten gezeigt hat, schießt da hier den Ball spektakulär ans Lattenkreuz. Dann hatten wir noch eine Chance von Testroth, der aber per Kopf zu zentral ist. Und wobei, ich sehe gerade hier, Testroth kann aber nicht sein. Das hast du in den Notizen geschrieben, der ist aber noch ein paar Monate verletzt.
Ich weiß auch nicht, warum ich Testroth geschrieben habe. Das war ein Hirnfurz.
Ja, das war wahrscheinlich der Neuzugang, der dänische, oder?
Wahrscheinlich.
Aber es ist nicht schlimm. Jedenfalls dann gab es dann die vorentscheidende Szene in diesem Spiel.
Ich glaube, da war ich abgelenkt.
Ja, der Rückpass zu Funk, den er dann versucht, sofort mit dem ersten Kontakt weiterzuleiten, aber dann den Ball irgendwie falsch einschätzt, vielleicht auch ein kleiner Rasenfehler. Und er berührt den Ball dann nur noch leicht, dadurch geht der Ball aber praktisch direkt an ihm vorbei ins Tor. Ein wunderbares Eigentor, das man so schon des Öfteren gesehen hat. Ich kann mich da auch an ein relativ ähnliches Eigentor mal von Ter Stegen bei Deutschland gegen die USA 2013 erinnern. Also das ist schon vielen weiteren Torhütern so passiert. Und dann haben die Ingolstädter nochmal versucht ranzukommen. Und dann am Dittgen mit einem Schlenzer an den Pfosten. Dann gab es noch eine Szene, bei der Vrinetsi Kopacz gefoult hat, was dann auch zu einem Elfer führte. Ich fand persönlich, dass das ein bisschen hart war. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
Ja, ich sehe es ganz genauso.
Ja, also hat auch irgendwie, ich habe das Spiel eigentlich zum Großteil verfolgt, hat auch irgendwie nicht so zur Linie des Schiedsrichters gepasst, dass er da auf einmal Elfmeter gepfiffen hat. Aber
er hat auch sehr lange gewartet, bis er gepfiffen hat, ne?
Ja, genau, hat auch sehr lange gewartet. Naja, jedenfalls hat dann Mause den Elfer von sich aus gesehen rechts verwandelt, auch wenn Hiller noch dran war. Und auch wenn die Ingolstädter dann angelaufen sind, hat man ja das gesehen, was man schon häufig bei ihnen in der Saison gesehen hat. Wenn der Spielverlauf nicht in ihre Karten passt, dann sind sie auch eigentlich nicht dazu in der Lage, solche Spiele nochmal umzudrehen, weil sie eben eher eine Umschaltmannschaft sind. Und im Endeffekt war es dann Uru Takba, der sich über links durchsetzt und dann aufs Tor schießt. Und auch da sieht Funk nicht allzu gut aus. Der Ball geht dann so ein bisschen über ihn drüber ins lange Eck. Und ja, damit war es der nächste Sieg und das nächste ungeschlagene Spiel für 60 München unter dem neuen Trainer Agiris Giannikis. Und ja, den kenne ich ja auch noch sehr gut. Er hat ja 17, 18 mal Rot-Weiß für ein paar Monate trainiert, für 6 Monate, um genau zu sein. Ist dann, ja, hat man dann abgegeben, den Trainer, oder entlassen, weil er eben schon hinter dem Rücken mit dem VfR Aalen damals verhandelt hatte, die damals noch in der dritten Liga spielt und da schon unterschrieben hatte, obwohl man den Vertrag verlängern wollte. Das war auch so eine, ja, lustige Side-Story, aber ja, ist auf jeden Fall ein taktisch sehr flexibler Trainer und einer, der die Mannschaft direkt stabilisieren kann. Das zeigt er jetzt auch bei 60, und 60 hat sich damit jetzt schon so diesen Punktepolster verschafft, den ich jetzt schon bei, ja, Bielefeld zum Beispiel angesprochen hatte, den sie sich jetzt in den nächsten Wochen holen sollten. Und ja, 8 Punkte jetzt nach Vorsprung nach unten, 7 auf Halle. Ich denke, ja, das zeigt sehr gut, dass es für 60 München nicht bis zum Schluss um den Klassenerhalt gehen wird. Das Torverhältnis von 29 zu 27 spricht da auch gewisse Bände.
Ja, ich finde auch 60, also man sieht richtig Fortschritte. Also dafür, dass echt so ein Trainerwechsel wie in Schnorrenberg komplett verpufft ist oder andere Trainerwechsel, sieht man hier richtige Effekte. Und ja, 60 hat sich richtig rausgekämpft. Und wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben, wie du schon sagst, ja.
Ja, man muss natürlich auch bei 60 sagen, dass da unter Jakubacci natürlich auch so stark runterging mit 7 Spielen, ja, und darunter 6 Niederlagen. Also ja, da konnte man schon erwarten, dass es mal einen Trainereffekt auf jeden Fall sehen würde. Aber ja, so stark, das ist natürlich dann auch die Handschrift auf jeden Fall von Giannikis.
Genau, und dann muss man eher gespannt sein, wie die nächste Saison dann losgeht, wie sich verstärkt wird. Und ja, würde mich nicht wundern, wenn das der ewige Kreislauf in München weitergeht.
Ja, also das, was man jetzt wunderbar an Stabilität sieht, wo man jetzt denkt, ja, 60, die können jetzt auf einmal in jedem Spiel punkten, das kann auch ruckzuck wieder in der nächsten Saison vorbei sein, und dann ist es auf jeden Fall auf einmal wieder eine Mannschaft, die richtig, ja, verletzbar gefühlt ist, die nach kleinen Rückschlägen schon in sich zusammenbricht. Also ja, solche Effekte, das sieht man ja auch bei Ristić wunderbar, die sind meistens nicht von allzu lange Dauer.
Ja. Ja, und Ingolstadt hat 3 sehr, sehr wichtige Punkte verloren. Du meintest schon die taktische Unflexibilität von Kölner.
Genau.
Bei dem Kader, den Ingolstadt hat, ja, musst du eigentlich aufsteigen, ne?
Ja, das ist ja generell so absurd. Bei Ingolstadt jetzt auch schon das 2. Jahr in Folge, wie unglaublich schlecht die teilweise auftreten damit. Und die haben ja jetzt vor der Saison unter anderem mit Malone, mit Lorenz, haben sie ja aus der 2. Liga von Hansa Rostock und natürlich auch Fröde, also 2 von Hansa Rostock, einen von Holstein Kiel, haben sie da teilweise Stammspieler aus der 2. Liga verpflichtet und mit 3-Jahres-Verträgen ausgestattet, was natürlich in der Preiskategorie oder in der 3. Liga generell schon, ja, sehr, sehr lang ist. Und da weiß man schon, ja, wie viel Geld dahinter steckt und dass man da so wenig immer draus rausholt und man immer wieder jetzt auf einzelne Spieler angewiesen ist, dass die dann so performen, dass die so viele Tore schießen. Jetzt in diesem Jahr vor allem Yannick Mause, Kopacz mit seinen ganzen Toren und Vorlagen. Das sind so diese 2 Ausnahmespieler, die sie haben, die sie nicht ersetzen können. Letztes Jahr war es eben vor allem dann Tobias Beck, der dann so überragend performt hat. Und ja, das ist einfach zu wenig. Da fehlt mir auch diese Idee im Ballbesitz, wie man da wirklich dann Torchancen sich erspielen will. Das sind dann oftmals lange Bälle, bei denen sie dann hoffen, dass die 2 Stürmer vorne sich denn irgendwie so in den Lauf legen, dass man dann frei durch ist. Und viel mehr ist da ehrlich gesagt nicht. Und deswegen ist es einfach nur die individuelle Klasse über Kopacz und Mause, die sie dann regelmäßig zu Siegen führt. Aber ja, insgesamt reicht mir das persönlich nicht, als dass ich glaube, dass die jetzt in den nächsten Wochen auch konstant irgendwie die Teams von unten so bespielen, dass sie einfach regelmäßig Siege einfahren.
Genau, das ist nämlich die Konstanz fehlt einfach. Also gar nicht dieses die Chancenverwertung und so weiter, aber Ingolstadt hat die beste Offensive der Liga. Also es fehlt halt einfach, dass man die Konstante auf die Spieler bringt. Also du kannst halt mal ein Spiel 4-0 gewinnen. dann musst du halt aber auch andere Spiele souverän gewinnen und nicht dann wieder im nächsten Spiel ein ganz anderes Gesicht zeigen und dann gegen 60 verlieren. Ja. Und das ist genau das Problem. Also du musst dann Konstanz arbeiten. Und eigentlich war das, ja, ich will nicht sagen, mal Kölners Stärke, ein konstantes Spiel zu haben, aber irgendwie ist das verloren gegangen. Also ich hatte immer das Gefühl, lange Zeit unter 60, dass ja, die 60er unter Kölner eigentlich immer relativ konstant gespielt haben. Vielleicht hat er sich das auch als Kritikpunkt genommen und daran gearbeitet und das dann so ein bisschen ja, mehr rauszukitzeln und dann ja, auch mal Spiele dabei zu haben, wo man das dann eben nicht abrufen kann. Ich weiß es nicht. Man muss beobachten.
Ja, zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ja, willst du es oder soll ich?
Ich sag's nur einen Satz. Nur. Bei Ingolstadt ist es nur so, dass ich nie weiß, ob ich sie als Aufsteigen sehen will oder nicht, weil wenn sie aufsteigen, sind sie aus der Liga raus. Wenn sie nicht aufsteigen, also ich gönn's denen eigentlich nicht und dann bleiben sie ja in der Liga. Also das war die Frage. Aber ja. Sag mal.
Ja, also Ingolstadt, wie du gesagt hast, die haben in dieser Saison schon 4-0 gewonnen. 3-mal zu Hause gegen Sandhausen, Halle und Ulm und einmal in Lübeck. Und ja, da sieht man wunderbar so ein bisschen so die Ketchupflasche. Wenn es dann einmal so läuft, dann ja, können sie auch den Gegner richtig abschießen. Aber Kölner, der ist auch, ja, der hat sich taktisch ein bisschen auch verändert. In der letzten Saison bei 60 hat er ja sehr lange ein breites 4-3-3 gespielt, was dann nachher überhaupt nicht mehr bei 60 funktioniert hat. Da waren die Außenbahnspieler, zum Beispiel Vrenetzi und Boyamba, die waren immer sehr, sehr weit außen und es hat so richtig kein Spiel im Mittelfeld stattgefunden, kein Kombinationsspiel und dadurch ist man auch häufig sehr, sehr blass offensiv gewesen, gerade nachher, als es dann nicht mehr so lief und da der taktisch nicht so wirklich was angepasst, sodass es nochmal funktioniert hätte. Und jetzt bei Ingolstadt spielt er ja dieses 3-5-2 in der Regel und irgendwie funktioniert das da auch nicht so richtig. Oder jetzt teilweise spielen sie auch ein 4-4-2, also haben ja dann auf 4-2-2-2 umgestellt so ein bisschen mit Kanuric und Kopacz, die dann immer so diese offensiven Zehner spielen, die da sich dann teilweise auch nach außen fallen lassen, aber gerne die Mitte ja, überlagern wollen. Aber es ist nicht so, ja, nicht so dieses System, mit dem sie die kleinen Teams so auseinanderspielen einfach. Und sie sind dann eher so typisch, auch letzte Woche, dass sie ja gegen Dresden das Spiel gewonnen haben zu Hause. Das ist so typisch Ingolstadt. Ja. Auch, dass sie Ulm 4-0 zu Hause weggeklatscht haben, als sie in einer guten Phase waren. Das ist so Ingolstadt in dieser Saison. Aber genauso ist es eben Ingolstadt, dass sie einfach 3-1 in Halle verlieren. Oder dass die zum Beispiel zu Hause gegen Aue nur 1-1 spielen, in Mannheim nur 1-1 in der Hinrunde, zu Hause gegen Dortmund 2-1-1 und so weiter. Also das ist dann häufig dann auch relativ mau, muss man ehrlich sagen.
Ja. Gut. Und dann sind wir am Ende des Spieltags angekommen. Und dann gibt es noch zwei Punkte, nämlich einmal deinen Podcast-Prinzen und wir tippen den nächsten Spieltag.
Ja,
wer ist es denn bei dir?
Fang du mal bitte an mit dem Podcast-Prinz. Ich sag dir gleich, ach, warum. So,
weil du zwischen zwei schwankst?
Ja, genau. Und ich muss gucken, wen du nimmst. Und ja, da muss ich den einen nehmen. Wenn nicht, nehme ich den anderen. Mal gucken.
Ich glaube, einfach stellvertretend für, ja, für so ein bisschen, ich sag mal, für so einen Hoffnungsschimmer, für Aufbruchstimmung, würde ich einfach mal Daniel Ginzek nehmen. Okay. Auch wenn ich letzte Woche hatte ich Kölle vorgeschlagen, also hatte ich getippt. Könnte ich natürlich jetzt auch so hinbiegen, dass ich Kölle nehme, aber ich würde einfach mal stellvertretend Daniel Ginzek nehmen. Einfach weil, ja, ein Duisburger man mal auch einfach mal nehmen kann. Ja, das ist meine Wahl. Ich meine, hätte natürlich auch einen Dresdner nehmen können, aber mal gucken, ja, wen du jetzt nimmst.
Ich hatte gehofft, dass du einen Dresdner nimmst, weil ich einen Kandidaten habe, den kann ich eigentlich nicht auslassen. Und deswegen muss ich den jetzt auch nehmen. Deswegen nehme ich Niklas Hauptmann, weil der für mich generell gesprochen der beste Spieler der Liga ist. Also für mich ist das der Spieler, dem ich auch wunderbar zutraue, erste Liga zu spielen. Und der einfach so eine, gefühlt ist es bei ihm immer so, ich habe ihn ja auch einmal in dieser Saison im Stadion gesehen und es ist so, dass er eine halbe Sekunde vorher schon weiß, gefühlt was passiert und wie er sich aus der Situation herauswinden muss im zentralen Mittelfeld. Und er ist einfach so ein
Ich habe den auch im Stadion gesehen.
Ja, ja, ich weiß, aber deswegen ja, weiß ich, was das für ein besonderer Spieler einfach ist und ja, mit seinen zwei Toren und der Vorlage überragender Mann gewesen, hatte ja auch, wie vorhin schon angesprochen, bei dieser einen Szene gegen Dortmund 2 sehr viel Pech, als er den Ball an den Pfosten schießt. Und ja, deswegen muss ich ihn jetzt einfach nehmen und entscheide mich dann gegen Felix Götze, der ein überragendes Spiel gemacht hat in Regensburg mit auch seiner Rettungstat. Und ja, nehme dann schlussendlich Niklas Hauptmann.
Ja, ich kann auch sagen, also ich habe auch überlegt, ob ich Niklas Hauptmann nehme. Ich habe überlegt, ob ich einen Lämmer nehme. Ich habe auch überlegt, ob ich einen Kölle nehme. Tatsächlich, auch der hätte es verdient gehabt. Ich fand, der hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, das war eine Überlegung. Götze hatte ich auch im Kandidaten, aber dann habe ich drüber nachgedacht und gedacht, okay, du wirst ihn eher nehmen als ich. Punkt. So. Man hätte auch vielleicht einen Biancardi nachdenken können. Aber wie gesagt, Bielefeld fand ich nicht so stark, gerade gegen Freiburg. Gut, dann würde ich sagen, tippen wir, oder?
Genau, machen wir so.
Mal kurz die Tipps aufmachen. Wie lief denn der letzte Spieltag? Mal kurz gucken. Tipp, Übersicht. Ach, ich komm, mach das immer falsch.
Oh, ich habe immerhin 15 Punkte gesammelt. Das ging.
Aber kann man das nochmal sehen? Tippübersicht?
Ja, das ist wobei, der letzte Spieltag, ne? Ich sehe gerade, dass hier der Spieltag eingeblendet ist von dem Nachholspiel von Dortmund 2, was gerade angefangen hat.
Ach so.
Ja.
Ich frage mich gerade, warum bei mir 0 Punkte stehen. Ich habe doch getippt. Hä? Ach so, hä? Habe ich gerade den falschen Spieltag? Ich bin gerade irgendwie verwirrt. Naja, gut. Ich hatte auf jeden Fall nicht nur Punkte, ich habe sogar ganz gut getippt, aber egal, wir machen die Tipps. Ja, fang du mal an mit Ingolstadt gegen Freiburg.
Ja, nach dem, was wir vorhin gesagt haben, ganz klar 0 zu 3. Nein, Spaß. ich sag mal 3-0 für Ingolstadt, aber ich habe keine Ahnung. Das ist auch so ein Spiel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwie 0 zu 0 ausgeht an so einem Freitagabend, aber ich tippe mal 3 zu 0.
Dann gehe ich noch höher und sage 5-1.
Alles klar. Ja, dann fangen wir an. Rot-Weiß Essen geht in den SSV Ulm.
Ja, gut, dass ich da anfangen muss, ne?
Ja.
Kann ich nur unbeliebt machen. Ich glaube, das wird tatsächlich, also ich glaube, es wird ein sehr intensives Spiel und ich glaube, es endet 1-1.
Ja, ich habe mal 2-1 für uns eingetragen. Ich wollte erst noch ein bisschen höher tippen, aber ich schätze für Ulm auch sehr stark ein, sind auch die drittbeste Auswärtsmannschaft, während wir ja die beste Heimmannschaft sind, aber ja, ich gehe schon davon aus, dass wir das Spiel gewinnen und drücke auf jeden Fall auf der Tribüne dann alle Daumen und bete zu Gott, dass wir das Spiel auch irgendwie gewinnen, weil es wäre schon ziemlich geil, wenn wir dann wirklich auf dem dritten Platz sind und so nach Dresden fahren. Das wäre schon wirklich wunderbar. Vielleicht lassen die auch ein paar Punkte in Aue. Ist ja immer ein Derby. Und ja, bin ich wirklich mal gespannt. Also ich glaube, das wird ein absolutes Topspiel zum Zugucken, weil beide Mannschaften nicht dafür bekannt sind, irgendwie defensiv zu spielen. Von daher freue ich mich da auf jeden Fall sehr drauf.
Das glaube ich, ja. Dann bist du dran mit Lübeck gegen Münster.
Ja, da tippe ich auf ein 1-2 für Preußen Münster. Ich glaube, dass da die Konterstärke über Grodowski, dass die da den Ausschlag geben wird.
Ja, das war leider auch das, was ich tippen wollte. Ich glaube auch, dass Lübeck treffen wird. Deswegen sage ich ein 2-3.
Okay, dann die nächste Partie. Dortmund 2 gegen den SC Verl. Wunderbar für die Einzelspieloption.
Ja, da werden bestimmt fast zweistellige Leute Personenanzahl einschalten. Ich glaube, das wird ein relativ unspektakuläres 1-0.
Ja, ich bin da bei einem, ich bin mal mutig, sag mal 2-2. Ich glaube, beide Mannschaften denken auch eher offensiv und ich glaube, ja, die haben beide nicht so viel Druck, deswegen geht es einfach mal 2-2 aus.
Das ist auch so ein Kandidat für so ein 4-4 oder so, ne?
Ja.
Theoretisch. Ja, aber wer sagt dir, dass der das 1-0 getippt hat? Naja, du bist dran mit Sandhausen gegen Regensburg.
Boah, das ist wirklich ganz schwer zu tippen. Ich weiß gar nicht, wie beide Mannschaften da in das Spiel reingehen. Ich weiß, dass ja Regensburg lange nur eine Niederlage hat und die war zu Hause gegen Sandhausen. Bevor sie dann bei Dortmund 2 schon mal verloren hatten, Regensburg und jetzt eben zuletzt gegen uns, aber ich glaube, das wird so ein richtig ekliges Spiel. bei dem man gar keinen Bock hat dazu zu. Ich tippe einfach mal, auch wenn ich nicht glaube, dass es torlos bleibt, aber ich tippe einfach mal auf ein 0-0, dass da wirklich offensiv nahezu gar nichts geht bei Bayern, dass sie sich sehr gut neutralisieren.
Dann kann ich meinen Tipp hier eintragen. Ich tippe 1-1.
Okay, dann ja, haben wir den, ich sag jetzt mal, Abstiegskracher, auch wenn jetzt Viktoria Köln nicht ganz so dabei ist, aber für den MSV praktisch so ein Duo-oder-Dei-Spiel, MSV Duisburg zu Hause gegen Viktoria Köln.
Ich glaube, es kommt Duisburg, also das Problem ist, stell dir vor, 85. Minute, es steht unentschieden. Dann wird Duisburg noch auf das letzte Tor drücken. Und wenn, also Viktoria traue ich auch zu, die richtig gnadenlos auszukontern. Und deswegen glaube ich, das wird so ein richtig ekliges, blödes, aus Duisburger Sicht blödes 2-3.
Ja, ich sehe es ein bisschen ähnlich. Also die Viktoria ist jetzt auswärts, glaube ich, nicht die allerstärkste Mannschaft, so habe ich sie in Erinnerung. Aber die sind immer dafür gut, dann irgendwie so dieser ihrer 2-3 Tore zu schießen, und deswegen tippe ich 1-2. Glaube auch, dass die Viktoria dann knapp gewinnen wird gegen die Fans, die dann nochmal die Duisburger nach vorne peitschen, aber ich glaube, die Viktoria wird da eiskalt zuschlagen.
Ja, und dann sind wir bei Bielefeld gegen Haching.
Ja, das ist ganz schwer zu tippen. Die Bielefelder ja davor gegen Viktoria Köln 0-2 verloren, aber eigentlich ganz gut gespielt. Zu Hause kriegen sie es aber häufig nicht so gut hin. Haching, die spielen da befreit auf. Ich sage ein 1-1, ein nicht zufriedenstellendes Ergebnis für Bielefeld.
Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also die Quoten, die hier immer angezeigt werden, ich finde die ein bisschen zu deutlich.
Ja, auf jeden Fall.
Und gehe deswegen auch mit einem, vielleicht sogar, nee, komm, ich gehe sogar mit einem Sieg Haching, 1-2. Das würde das Ende von Kniat bedeuten trotzdem, auch wenn sie gegen Freiburg gewonnen haben, würde ich behaupten.
Ja, dann Mannheim gegen Saarbrücken.
Das halte ich mal kurz. Ich glaube, Mannheim gewinnt das 3-1.
Ja, ich habe auch so im Gefühl, dass Mannheim das gewinnt. Ich glaube, gegentorlos bleiben sie wieder nicht, aber ich glaube auch hier auf ein 2-1 und dass sie das so über die Zeit retten mit vielleicht noch ein, zwei Herzinfarktmomenten. Aber vor allem dann so wahrscheinlich über hohe Reingaben von Saarbrücken. Aber ich glaube, dass die dann auch so diesen kleinen Vorteil haben, dass Saarbrücken ja jetzt schon länger kein Pflichtspiel dann mehr hatte. Und dass sie das damit dann irgendwie zu Hause über die Zeit bekommen.
So, und dann bist du dann mit dem Ostderby Aue Dresden.
Ja, das ist schwierig einzuschätzen. Gerade solche Derbys, ne, die schreiben natürlich immer ihre eigenen Gesetze und so weiter und so fort. In letzter Zeit hat Dresden mich bei solchen Spielen eher immer enttäuscht, dass sie dann da, wo man dachte, okay, da können sie jetzt nochmal einen Big Point landen, dass sie nicht gelandet sind. Ich glaube, dass Aue das irgendwie 2-1 gewinnen wird, dass die sich da so richtig reinkämpfen, so richtig eklig sein werden und dass ein gewisser Star-Sechser, der letztes Jahr noch beim SV Meppen gespielt hat, mit Mirnes Pepic, dass der da die Fäden ziehen wird im Zentralmittelfeld und dass Aue das 2-1 gewinnt.
Ja, spielt echt eine gute Saison, ne?
Ja.
Nee, glaube ich aber nicht. Ich glaube, Dresden gewinnt das Ding und tipp mal das 2-1 andersrum. Und dann bin ich dran oder bist du dran?
Nee, ich muss dir sagen, 60 ja. München gegen den Halleschen FC. Ein wichtiges Spiel für Halle. Was tippst du?
Ja, ist wirklich wichtig. Boah, ich glaube, 2-2.
Ja, ich will jetzt nicht die ganze Zeit immer 2-1 tippen. Habe ich jetzt schon an diesem Spieltag tatsächlich sehr, sehr oft gemacht. Ich bin mal ganz mutig und sage, dass Halle das Spiel irgendwie 1-0 gewinnen wird. Die 0 tatsächlich defensiv hält. Und Ristic. Ja,
das glaubst du doch selber nicht.
Nee, das glaube ich auch selber nicht. Aber ganz ehrlich, so schlecht wie ich immer tippe. Ich habe gerade am Spieltag vorher geguckt, da habe ich nur eine Sache richtig gehabt, den Sieg von Dresden. Ich habe sogar unentschieden Bielefeld gegen Freiburg getippt gehabt. Ich muss dazu,
ja, da hatte ich aber auch Sieg Freiburg. Also.
Ja, ja. Ich muss aber dazu sagen, dass ich diese Benachrichtigung auch immer Donnerstagabend kriege, während ich irgendwie Netflix oder ähnliches gucke. Da mache ich dann immer so ganz schnell noch nebenbei schnell die Tipps und ja, guck da nicht nochmal drüber. Ja. Aber,
was soll ich sagen? Wir machen immer so einen komischen Podcast währenddessen.
Ja, genau. Nee, aber ja, mal gucken. Ich traue es den Hallensern zu. Ich traue denen irgendwie alles zu, gefühlt. Also die sind so zu allem in der Lage und vielleicht schaffen sie es dann irgendwie, wenn sie dann noch eine Fünferkette aufbauen oder was weiß ich, obwohl ja noch mit Vollert ja noch ein Innenverteidiger ausfällt. Die haben ja sowieso schon so Personalprobleme in der Innenverteidigung die ganze Zeit, aber ja, vielleicht schaffen sie es irgendwie, das Ding über die Zeit zu bringen.
Jo, und wen tippst du denn, wer wird Podcast-Prinz nächste Woche? Auch wenn man da nie richtig tippt, aber irgendwann wird es ja mal hinhauen.
Da hast du recht, da tippt man eigentlich nie richtig, genauso wie bei den Ergebnissen schon. Deswegen versuche ich vielleicht mal sogar ein bisschen unabhängig von meinen Ergebnissen zu tippen, weil nur sich darauf zu verlassen, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber ich sage jetzt einfach mal, dass ich bin mal mutig und sage, dass Suhail Najjar von der Viktoria, dass der den MSV Duisburg die Hosen langziehen wird oder wie man das sagt. Und dass er der überragende Mann bei der Viktoria sein wird und sie zum Auswärtssieg in Duisburg führt.
Ja. Das ist aber ein schöner Tipp. Ich tippe mal auf Terence Boyd. Ich glaube, wenn Mannheim dann Befreiungsschlag landet, dann wird er da eine Rolle gespielt haben.
Ja, der einfache Tipp wäre aber auf jeden Fall Yannick Mause gewesen gegen Freiburg 2 zu Hause.
So einfach wollte ich es auch nicht machen.
Nee, das wäre eigentlich ein No-Brainer, aber nee.
Gut, und dann sind wir am Ende des Podcasts angekommen und sind bei den beim kleinen, ich sag mal, Werbepart angekommen. Schaut gerne bei Philipp auf dem Kanal vorbei. Es ist unten direkt natürlich verlinkt, wenn ihr das nicht eh schon kennt, sein Channel. Sehr viel rund um die dritte Liga. Warum Teams so spielen, wie sie spielen. Genau, Bielefeld, das Video, das fand ich zum Beispiel sehr gut. Ist natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen her.
Aber tatsächlich noch aktuell.
Ist immer noch aktuell, ja, das stimmt. Deswegen fiel es mir gerade wieder ein.
Ja.
Ja, aber auch außerhalb der dritten Liga, ne? Zum HSV hast du auch ein Video gemacht.
Ja, ich kann auch schon verraten, dass jetzt in der Woche noch eins zum VfL Osnabrück kommen wird. Liebe Grüße an Stahlschwein.
Ach so.
Ja.
Sehr gut. Ja, und außerdem kann ich sagen, ihr könnt uns weiterhin gerne unterstützen. Wir haben einen Paypal-Link unten drin. Das fließt so 100% in die Finanzierung des Tippspiels, zu dem ihr ja alle teilnehmt. Inzwischen poste ich den Link da nicht mehr rein, weil es keinen Sinn mehr macht, da noch teilzunehmen. Also jetzt noch anzufangen, meine ich. Der erste Platz bekommt ein Trikot seiner Wahl, der zweite Platz bekommt einen Wimpel seiner Wahl, gesponsert von Stahlschwein. Und damit wären wir am Ende angelangt. Hast du noch was zu sagen?
Nö, ihr könnt gerne auf dem Kanal, wie schon gesagt, von Marco mal vorbeischauen. Falls euch der Content interessiert, lasst gerne ein paar liebe Worte da, freue ich mich immer drüber. Und ansonsten bleibt dem Podcast treu. Ja, ich bin ja nur zu Gast. Wie Thorsten Lieberknecht schon zu Verein gesagt hat, bei denen er arbeitet, ich bin nur zu Gast da, die Fans, die bleiben. Und in dem Sinne, freut euch aufs Wochenende. Da sind wieder ein paar gute Spiele dabei, vor allem natürlich an der Hafenstraße, wie immer. Und das wird, glaube ich, ein Spiel, da lohnt es sich auf jeden Fall einzuschalten, falls eure Vereine nicht zeitgleich spielen. Und ansonsten sehen wir uns mit Sicherheit in diesem Halbjahr beziehungsweise in diesem Jahr 24 hier nochmal in dem Podcast wieder. Ansonsten, bis dahin, macht's gut.
Jo, von mir auch. Bis dann. Ciao.